Bewegt Bild Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Hallo, Banausen-Gefolgschaft.
Teil 3.
Und mir ist gerade aufgefallen, wir haben überhaupt nicht besprochen, was wir für eine Reihenfolge machen. Sollen wir es einfach andersrum machen?
Ja.
Okay.
Was mir auch noch aufgefallen ist, wir wissen gar nicht, was jetzt hier eine Supporter-Episode ist und was nicht. Also ich habe jetzt hier mal die komplette Republik begrüßt. Eventuell kommen hier nur die Supporter und Supporterinnen zum Einsatz.
Ja, stimmt.
Wir wissen es nicht.
Nö.
Wir gucken mal.
Ja.
Wir nennen mal keinen Episodentitel.
Richtig. Ja, außer dass das jetzt der dritte Teil der Fantasy-Filmfest-Reihe ist, das können wir, glaube ich, verraten.
Das können wir sagen, ja. Wir machen ja eine 10-teilige Fantasy-Filmfest-Reihe und das ist jetzt der dritte Teil davon.
Ja, genau.
Wir ziehen das durch, bis Januar.
Aha. Haben alle Filme geguckt. Nee, das war's dann aber auch, oder?
Das war's dann erstmal.
Erstmal, ja.
Erik guckt schon ganz traurig auf jeden Fall.
Ja.
Okay, ja, haben wir gar nicht.
Die Schultern.
Müssen wir auch jetzt wieder dazu sagen, wir haben wieder Erik und Dennis am Start. Dennis ist immer noch in Berlin.
Wozu wie Dennis?
Jo, aber letzter Tag.
Letzter Tag in Berlin. Ja, mich auch.
Letzter stimmt. Tag in Berlin. Heute große Abreise.
Ja.
Mhm. Ja, Erik und ich halten die Stellung.
Nee, stimmt nicht. Ich flieg morgen nach
Mallorca. Okay, ich halte allein die Stellung.
Du bist der Einzige, der hier in Ausstatt
bleibt. Fotzen, ey. Das geht alle Urlaub oder was? Also gut,
ist kein Urlaub.
Pokern,
ist Arbeit.
Ja, ist Arbeit. Richtig Arbeit, ja.
Sogar Mikrofon wieder mitgenommen, ja.
Sehr anständig.
Wir werden auch schon nicht wieder aufnehmen.
Mhm.
Und, ja. Ich habe noch nicht erzählt, was für ein Chaos ich hatte bei der Buchung. Das ist auf jeden Fall spektakulär gewesen. Aber das vielleicht an einem anderen Mal, zu einem anderen Zeitpunkt.
Okay. Ja, stimmt. Wir sind für uns echt unüblich, ne? Wir sind heute tatsächlich zeitlich so ein bisschen knapp aufgestellt. Können jetzt nicht ewig machen hier.
Ja, aber wir sind gut in der Zeit. So viel kann man schon mal verraten.
Ja, ja. Ich glaube auch, das wird kein Problem. Kriegen wir hin.
War ja auch meine Prognose, dass man über die Fantasy-Filmfest-Filme jetzt nicht allzu lange palabert, weil es sind ja jetzt nicht die Mega-Klassiker oder so.
Ja, und in der Regel gibt's wenig bis gar keine Trivia-Facts, weil die halt eben erst gerade oder meistens noch nicht mal draußen sind.
Teilweise nicht mal ein Letterboxd-Durchschnittswert, das ist schon selten genug, also so frisch sind die.
Ja, stimmt.
Habt ihr ja in der letzten Episode gesehen, da haben wir Filmfresslänge schon erreicht. Mickrig. Was ist das?
So.
Einmal zur Bushaltestelle gelaufen, Podcast vorbei.
Wird hier nebenher nochmal gedisst.
Naja.
Die Kollegen gedisst.
Na, jeder wie es mag hier. Manche mögen es ja kurz, aber. Oder auf die Technik kommt es an und so, aber nein.
Hauptsache schmeckt.
Gerücht. Hauptsache schmeckt.
Okay, ja.
Willst du vielleicht wieder über die Asiaten herziehen, wo wir gerade bei irgendwelchen Penislängen sind?
Nein.
Okay. Ist das Red Flag Part 2 jetzt?
Ja. Naja, natürlich, ja. Fantasy-Filmfest.
Muss man entsprechend randalieren, meinst du?
Politisch inkorrekt.
Ja. Okay.
Ethisch völlig verwerflich.
Lee ruft gleich wieder seinen Kumpel an, der das auf Blickkontakt sehen kann. Chris war das.
Ja.
Also einer meiner besten Freunde ist wieder der Mese. Was der sich da teilweise anhören muss, ist nicht mehr feierlich. Insofern, er kennt das. Er kennt das von mir.
Ach so.
Ja.
Meinst du, von dir sind es gewohnt?
Von mir erwarten sie nichts anderes.
Hin und wieder hören uns ja auch ein paar Leute, die uns nicht persönlich kennen.
Jetzt aber.
Da ist der Ruf ruiniert. Ja.
Jetzt kennen sie uns persönlich.
Okay.
Außerdem, Dennis war der Rassist. Ich habe mich zurückgehalten.
Ja, alle Südländer rufen nicht die Polizei.
Südländer, bitte.
Ach ja.
Also.
Ich glaube, das tut sich nichts hier.
Kann es sein, dass in den Lucky Luke Heften haben sie das noch so mit den Sprechblasen, oder?
Naja.
Dass die kein R aussprechen konnten und so.
Ja.
Das ist auch krass. Einfach mal offiziell im Comic verewigt.
Tja. War das nicht auch in der deutschen Synchro von dem vierten Teil von Lethal Weapon? Da ist auch Onkel Benny.
Mhm. Was
geblaten leist, du Prolet?
Ja.
Das heißt Prolet.
Oh mein Gott.
Echt, ja?
Ja, das war da auch drin.
Oh nein.
Okay, wie krass. Die Synchros, ey.
Mhm.
Stimmt, was eigentlich mit der Reihe?
Naja.
Also, was so Auftragsfilme angeht.
Achso. Was die Auftragsfilme angeht, haben wir doch durch. Der fünfte kommt noch.
Ja, den vierten haben wir noch nicht.
Klar.
Hatten wir?
Klar, du, Erik haben wir durchgenommen. Vierter haben wir auch.
Gestern in die Tabelle gucken, aber ich glaube ja, war durch.
Ich bin mir sicher, die haben wir komplett durch.
Echt?
Ich nicht. Ich glaube, ihr hattet nur den ersten.
Ich glaube, wir hatten beiden. Aber 100%
hatten wir nicht nur den ersten. Sondern
nee, wir hatten die ersten beiden, meine ich. Beim dritten bin ich mir gerade nicht sicher. Und beim vierten hätte ich jetzt fast gewettet, dass wir den nicht hatten.
Ich bin mir sicher, wer immer.
Gess ist sich sicher, okay.
Drei sind cool.
Tatsächlich, vier fehlen. Nein, vier ist doch da, zwei Profis rücken.
Ach da, vier. Ach so, stimmt. Der erste heißt ja Zwei Stahlharte Profis.
Ja.
Der hieß ja noch gar nicht Lethal Weapon. Mhm. Alle vier.
Echt?
Alle vier besprochen.
Okay. Bei wie vielen Punkten war ich beim vierten?
Beim vierten warst du bei sieben Punkten.
Okay.
Ich bei 8,5. Das war der mit Jet Li, oder?
Ja, das ist der mit Jet Li. So.
Der ist auch noch
ach.
Cool.
Ach, echt, das war
der. Wenn man die Schulter wieder einrenken muss.
Herrlich. Ja, ja.
Mhm. Na gut, das kommt ja in jedem
Teil. Das ist fast jeder Teil.
Ja, aber da ist das echt oft.
Ja, ist halt alles schön. War halt auch Teil 5.
Der dritte war der Schwester mit 8 Punkten bei mir. Alter. Das ist schon eine geile Filmreihe. Mhm. Muss ich mal sagen, wenn ich das mal retrospektive hier punktemäßig einordne.
Mhm. Ja, gucken wir mal, ob das heutige Line-Up da mithalten kann.
Schwierig.
Haben wir ja schon angedeutet, dass da nicht nur Highlights dabei waren beim Fantasy Filmfest, auch dieses Jahr oder primär dieses Jahr,
ja,
war der Schnitt schon echt dünn, ne?
Wie kommt es eigentlich, wenn wir jetzt schon den Supporter da haben, dass du so manchmal so Filmreihen durchgehst und mal einfach nur so den ersten Teil und dann nicht weitermachst? Ist das Zufall oder?
Naja, es kommt immer meistens darauf an, dass du was zu meckern hast an meinen Filmen und ich dann nochmal durchtausche.
Ich bin derjenige, der meckert.
Ja, das kann ich unterschreiben.
Der empörte
ach so,
Gast.
Ach so, du meinst jetzt, ach so, wegen dem, weil ich gesagt habe, so, das wäre ein geiler Auftragsfilm und kein Lostop. Das ist ja kein Meckern, das ist ja einfach nur eine Verbesserung. Ja. Verbesserungsvorschlag.
Wir haben ja neulich
geil, wie selbstgerecht, ey.
Wir haben ja jetzt rausgefunden, wie das heißt, mäkeln.
Mäkeln.
You're a sweet, sweet whore.
Ja. Na gut, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus, ob du jetzt irgendwas tauschst oder so, sondern du schmeißt ja auch manchmal Klapperschlange rein, aber nicht den zweiten Teil jetzt als Beispiel. Und dann Lethal Weapon machst du alle vier Teile. Darauf wollte ich hinaus.
Na, da hat sich's angeboten. Naja, weiß ich nicht, das ist random.
Random. Hätte ja sein können, dass da ein System hinter ist, das sagst, naja, nee, da gefällt mir das Sequel nicht, deswegen wollte ich es nicht weiterführen oder so.
Naja, da gibt's schlimmere Sachen, aber ich wollte nicht den Ruf wie Dennis haben, deswegen versuche ich mal nur die besseren reinzuschmeißen.
Siehst du, du versuchst da trotzdem noch den Durchschnitt ein bisschen hochzuhalten.
Naja, oder ich feiere es halt selber, wie die Steven Seagal-Filme, die kommen dann hier meistens bloß nicht so gut an.
Naja, komm, Alter. Alarmstufe Rot,
ja,
der war schon bei mir, was war eine 9, Alter? Ich habe mich 9 gegeben.
Ja, aber wir hatten, was war davor? Ich glaube, Nico.
Deadly Revenge,
der kam ja dann nicht so gut an.
Der wiederum war nicht so geil, ja. Aber nicht generell.
Ja, und sein, der mit DMX war ja schon auch.
Exit Round.
Mhm.
Das war
Exit Moons waren los, meine
ja,
ich.
Den habe ich nicht gesehen, ja. Hm. Musstest du gucken.
Mit Alessandro wurde der besprochen.
Ach.
So, okay. Ohne die Tabelle zu gucken. Respekt.
Gangster.
Der kann auch die Tabelle auswendig, oder?
Das weißt du doch nur, weil du gerade Alessandro-Episoden durch hast.
Hey, so ist es.
Ah,
weißt du. Du musst das bei den Losfilmen machen, so wie ich. Du sortierst dir von Guest die Filmliste bei Letterboxd nach Lowest First mit dem Rating und dann die nimmst du.
Aber das ist mal interessant. Kannst du als Nicht-Administrator die Liste sortieren?
Nein.
Nach Supporter oder so? Das geht nicht.
Nö, ich drück dann einmal alles markieren.
Copy, ja, aber hätte er sein können, dass Ansicht, okay, Ansicht geht nämlich nur bei Mitarbeiter wahrscheinlich, wenn du jetzt...
Ach so. Mhm. Echt? Ja. Du kannst die Sortierung nicht verändern? Mhm.
Glaube ich auch
nicht. Glaube ich nicht.
Manchmal ist es ja auch so, dass Guest die
das
anders sortiert hat. Und dann war das auch,
stand und dann bleibt das,
auch,
das so.
Dann bleibt das auch. Also das hatte ich auch schon mal. Das ist dann echt? Nicht mehr nach
naja, also ich weiß, dass es über die App im Handy nicht geht, aber wenn du irgendwie am Laptop bist, dann kann man das eigentlich sortieren. Kannst du nach jeder Spalte sortieren, wie du Bock hast.
Also normalerweise sind die immer nach deutschen Titeln sortiert, aber es kann mal sein, dass wenn ich zum Beispiel die Tabelle bearbeite, dann gehe ich natürlich auf Episoden, damit ich sehe, was die letzte Episode war, die ich da hinzugefügt habe, die Filme. Und dann, wenn du dann vergisst, zurückzustellen, dann ist es nach Episoden sortiert. Dann hast du halt eine andere Sortierung, bis ich checke, okay, alles klar, ist ja immer noch drin. Hm. Aber normalerweise sollte das immer die linke Tabellenspalte sein.
Ja, das haben wir uns immer mal gefragt. Echt, das ist ja abgefahren, dass ihr das nicht könnt. Das ist doof.
Das habe ich mir gedacht, ja.
Irgendwie ändern.
Aber filtern geht. Das konnte ich jetzt
ach so,
für Alessandro.
Ja?
Also
ja,
gut, ich konnte eingeben, sag mir die, wo Alessandro gepunktet hat.
Das ist ja dann auch fein.
Ah, okay.
Damit ich die Episodennummern rausfinde.
Ja, okay, cool.
Das geht zumindest.
Also du hörst dann nicht direkt. Also du selektierst nach Supporter beim Hören, oder was?
Nee, ich hatte gerade von Alessandro den Auftrag rauszufinden,
Statistik,
nachdem er von Lee so hart gedisst wurde.
Er wollte seinen Namen reinwaschen.
Er wollte sich reinwaschen, wie schlecht er beim Punkteraten ist. Und er ist nicht schlecht, er ist ziemlich gut beim Punkteraten.
Mhm. Was war Durchschnitt 1,5 daneben?
Nee, 1,9 oder so.
Das ist schon aber sehr gut.
Ja, ja, also unter 2 ist top.
Finde ich auch.
Und er hatte auch 4 Episoden mit einer Nullerrunde dabei. Das muss man erstmal hinlegen.
Hallöchen.
Siehste?
Allora.
Na dann.
Nicht nur um Spaghetti machen, gut, die Italiener. Auch um Punkte raten.
Alle.
Dann hört's auch auf.
Aus Prinzip.
Und Amore machen, auch sehr gut, diese natürlich. Italiener. Amore machen. Spezialist.
Das ist halt so lustig, wenn du das machst, weil du es eher nicht rollen kannst.
Nee, kann ich nicht. Ich bin eher ein schlechter Italiener.
Der schlechte Italiener.
Prego. I didn't know you were funny. So, aber jetzt neues Punkteraten und Erik Titelverteidiger. Letztes Mal gerockt hier in der zweiten, im zweiten Teil des Fantasy Filmfest Specials und jetzt wollen wir gucken, ob du es wieder schaffst.
Mhm. Du wir fängst aber an.
Drehen die Reihenfolge um, ich fange an. Steige ich mal richtig temporeich hier ein mit einem spektakulären Action-Spektakel. Nee, was nicht. Dennis musste mich darauf aufmerksam machen, dass wir uns einen Film angucken, der, wo wirklich nur Drama drüber steht, der über 2 Stunden geht, wo ich dachte, okay, what the fuck, warum habe ich den genommen? Also Dennis ist nur solidarisch mitgegangen, den hat er sich jetzt nicht unbedingt ausgepickt. Aber als der Film anfing, wusste ich, warum ich mir den ausgesucht habe, weil es war primär die Besetzung, die mich hier reingelockt hat. Denn wir reden jetzt über den Film What Remains. Und der Regisseur heißt Ran Huang. Der hat vorher nur einen einzigen Kurzfilm gedreht. Und ebenfalls asiatischen Ursprungs. Aber interessant ist, mit wem er diesen Film mitgeschrieben hat. Denn die zweite Drehbuchautorin neben ihm, die hier gelistet ist, ist Megan Everett Skarsgård. Und das ist die Ehefrau von Stellan Skarsgård. Und der spielt hier auch nämlich mit in diesem Film. Und die Hauptrolle wiederum, insofern haben wir hier fast ein ziemlich krasses Familienprojekt, übernimmt Gustav Skarsgård. Das wiederum Floki aus Vikings, natürlich sehr bekannt, hatte man auch im Oppenheimer-Cast neulich. Also ein Gesicht, was man öfter mal gesehen hat in Serien und Filmen, aber viele auch den vergessen. Das ist definitiv keiner von den prominentesten von der Skarsgård-Brüder. Also da gibt es einige andere, die sind da noch beschäftigter. Und als weibliche Hauptrolle haben wir Andrea Riseborough, die wir auch schon Fantasy Filmfest erprobt kennen, aus Possessor und Co. Mhm. Und diese drei in der Besetzung hat mich schon aufhorchen lassen. Habe ich gesagt, okay, interessant. Ein bisschen Prämisse gelesen und dachte, let's go. Da bin ich am Start. Also, das ist ein skandinavisch-englische Produktion, glaube ich, haben wir nachgeschlagen. Und wir sind in einer psychiatrischen Klinik in Schweden. Gustav Skarsgård spielt Mats Lake, der steht kurz vor der Entlassung und hat immer psychische Probleme gehabt, ist sehr introvertiert, murmelt immer ein bisschen vor sich hin, also kann nicht so richtig den Leuten in die Augen gucken, kann keine Konversation führen. Und kurz vor der Entlassung kommt der Verdacht auf, dass er in den 90ern einen kleinen Jungen ermordet hat. Das war damals nämlich ein Fall, der durch die Presse ging und dann hieß es, dass er eventuell damit was zu tun hat. Und dann ermittelt ein alternder Polizist zusammen mit einer Psychologin, das sind eben besagter Stellan Skarsgård und Andrea Riseborough, und versuchen da Licht ins Dunkel zu bringen und die Wahrheit zutage zu führen. Und je mehr die dieser Wahrheit kommen oder je mehr die irgendwie rumwühlen in der Vergangenheit von Mats, desto emotionaler und instabiler wird er auch. Und ist sich immer unsicherer, was da überhaupt passiert ist, weil er kann sich kaum an seine Vergangenheit erinnern. Der hat teilweise Dinge, die er aufgeschnappt hat. Zum Beispiel, dass dieser kleine Junge, der damals ermordet wird, ein Bild von einem Hund gemalt hat, was die Polizei aber nicht öffentlich gemacht hat. Mhm. Aber es wurde wohl irgendwann mal in so einer TV-Sendung erwähnt, dieses Bild mit dem Hund. Und jetzt ist nicht klar, hat er das irgendwo aufgeschnappt in dieser TV-Sendung und arbeitet das ein in seiner Erinnerung? Hat sich das wirklich zugetragen? Hat er irgendwas mit dem Fall zu tun? Und während dieser Film dann, und dann versucht dieser Film dann im laufenden Verlauf halt aufzurollen, hat er was mit dem Mord zu tun oder sind das seine eigenen versponnenen psychischen Probleme und Erinnerungen und Visionen, die damit reinkommen? Mhm. Und dazu muss man sagen, dass jeder von diesen drei Charakteren in diesem Film mit seinen eigenen Dämonen zu kämpfen hat. Weil Stellan Skarsgård hat ein Alkoholproblem, ist gerade trocken, wird von den Polizeikollegen, die natürlich viel jünger sind und ambitionierter, wird er nicht mehr ernst genommen. Er ist so halt dieses Urgestein, dieser Dinosaurier, der seine beste Zeit längst hinter sich hat und wo es heißt so, ja, jetzt sitzt man noch auf den Arsch, ein paar Monate bist du eh in Rente und dann kannst du machen, was du willst. So, was willst du jetzt hier so einen Fall auf und so. Mhm. Andrea Riseborough wiederum versucht, hat keinen Partner, versucht aber schwanger zu werden und lässt sich dann auch auf irgendwelche One-Night-Stands in einem Autobahntunnel ein oder irgendwie am Straßenrand mit irgendwelchen Fremden oder irgendwelche One-Night-Stands, wo sie halt versucht dann danach irgendwie die Beine hochzulegen im Auto, weil sie dann versucht auch schwanger zu werden von denjenigen, also Mutter um ihren Preis. Also auch die hat so ein bisschen emotional zu kämpfen. Und zwischendrin ist halt die Rolle von Gustav Skarsgård als Mads Lake, dieser introvertierte, sehr durcheinander teilweise geratene und auch immer wieder von Panikanfällen leidende Mörder, Fragezeichen. Das ist What Remains. Und das ist über 130 Minuten auch, wie schon in der letzten Episode bei dem Film von Dennis erläutert, sehr, sehr schleppend und sehr träge und sehr langsam. Also kaum musikalisch untermalt, wirklich extrem dröge, aber schauspielerisch auf sehr, sehr hohem Niveau. Also das ist das, was den Film hervorhebt. Also es ist schauspielerisch wirklich grandios von allen Protagonisten getragen. Also gerade so Andrea Riseborough hat ja auch sehr ziemlich krass Charaktergesicht. So, die wird hier auch gut in Szene gesetzt. Und
nein, war ja gerade Oscar nominiert.
Stimmt, die war ja auch gerade Oscar nominiert für To Leslie. Die ist schauspielerisch auf jeden Fall auch eine Eins. Und ich meine, über Stellan Skarsgård. Und Gustav Skarsgård zeigt ja, dass er schauspielerisch definitiv auch mehr drauf hat als den wilden Loki und
Floki.
Floki, ja, genau, nicht Loki. Hab ich Loki gesagt? Ja. Nee, Floki meine ich.
Aus aktuellem Anlass hast du Loki gesagt.
Ja, ein bisschen Werbung, genau, für Marvel machen.
Ja, oder so.
Oder die Katze.
Oder die Katze, ja, stimmt.
Wo ist er?
Ja, und übrigens auch beide, habe ich gar nicht erwähnt, das bei Midnight in Paris, spielen ja Tom Hiddleston und Owen Wilson mit.
Mhm.
Und beide ja auch in Loki unterwegs.
Ja.
Da haben sich da Woody Allen Cast nochmal vereint. Ja, das ist What Remains. Und sehr langsames Kino, sehr träges Kino. Man muss hier definitiv bei der Stange halten und ausgeschlafen sein, um dem Film hier was abzugewinnen. Ansonsten wird man oft auf die Uhr gucken. Auf die Smartwatch, die mich immer wieder blendet von der linken Seite, weil es alle zwei Minuten irgendeine Pop-Up-Nachricht aufpoppt oder der wichtige Azubi da seine Nachrichten checken muss. Also.
Ja, und jetzt hast du so allgemein gesprochen und wie ging es dir damit?
Na, genauso.
Ach so?
Ja, mir ging es auch so.
Hast dich gelangweilt?
Ja, also das war mir ein bisschen zu langsam und zu träge, aber schauspielerisch natürlich grandios, aber der Film an sich ist schon, der kommt schon fast zum Stillstand. Also
krass.
Der blättert nur sehr, sehr langsam seine Facetten.
Wie ist das mit dem Ende? Also ist das eine zufriedenstellende Auflösung?
Ja, das ist ein interessantes Ende, sag ich mal, aber so ein typisches Drama-Ende halt so. Also da wird jetzt nicht ein Fass aufgemacht, sondern er endet halt auch sehr still. Drücken wir es mal so aus.
Aber klingt in der Summe schon so, als wäre der auch wieder falsch platziert auf dem Festival. Oder ja, was glaubst Stelle, du, warum der da...
An einer Stelle sehen wir einen Tintenfisch im Himmel. Das rechtfertigt wohl die Teilnahme beim Fantasy-Filmfest. Nee, ja. Also über den könnte man streiten, streng genommen.
Ja.
Da steht ja auch wirklich, bei der Beschreibung steht ja auch also gar nichts anderes außer Drama, oder?
Das nee, hast du das mir steht, ja gesagt. Da steht nur
ich Drama. Ja auf diese Beschreibung habe ich ja nur geachtet. Ich habe einfach nur die Prämisse durchgelesen.
Also bei IMDb oder bei Letterboxd stand nur Drama. Da okay. War sonst nichts. Ich schätze mal, dass im Programmheft werden sie das noch ein bisschen hochgejazzt haben. Das war irgendwie
hochgejazzt.
Das ist aber
stylisch und dark.
Stylisch und dark.
Also das ist auf jeden Fall einer für die Liste hier World is Hell, Hopeless Cinema.
Definitiv.
Also da gehört er hin.
Ja, definitiv. Auf der Liste würde mich nicht wundern, dass man den da findet. Stylisch.
Ja.
Naja, es hat dieses träge, kühle Skandinavien in absolut unterkühlten, nüchternen Bildern. Also ist so ein bisschen so wie diese Schweden-Krimis halt so von Optik, vom Look.
Ja, aber so für dieses karge, düstere hast du ja sonst schon was übrig.
Ja,
aber wenn es halt so langweilig daherkommt.
Ja,
es kommt,
muss halt unterhaltsam sein, ja. Definitiv. Und What Remains ist halt, also die schauspielerischen Leistungen tatsächlich mein Highlight. Wie ging's dir denn?
Ich fand den tatsächlich ziemlich gut.
Du fandst ihn dann doch ziemlich gut?
Ja, also ich war relativ dankbar, dass ich hier mitgegangen bin.
Ah ja.
Den hätte ich mir von mir selber aus, hätte ich mir den halt nicht angeguckt, der war nicht auf meiner Liste, aber gut, dass ich mitgegangen bin, hat mir wirklich gefallen.
Nice.
Geil.
Ich konnte mich an dem Schauspiel echt ergötzen und ich mag auch, wenn sich so eine Serienkiller-Geschichte langsam so entblättert über Psychologin.
Aber das könnte ja der Grund sein, warum er da lief, aufgrund dieser Serienkiller-Thematik.
Ja. Ach so.
Also das dann ist es so psychologisch dann aufdröselt, war es nicht, dann ist es ja so ein mehr oder weniger, naja, Whodunit ist es nicht. Weil
nee, aber so ein bisschen Persönlichkeitsprofil scheinbar von so einem...
Das ist ein He-Dunit.
Also erst auch...
We know who did
it. Es ging auch nicht um einen Serienkiller, sondern es war wirklich nur ein Kindsmord, der da nochmal aufgerollt
wird. Ja gut, aber trotzdem, also das, also ich glaube schon, dass der eine Berechtigung hat.
Ja.
Also, das ist halt für mich auch ein Film, das ist ja auch Genre-Kino. Also,
naja, das, da könnte man jetzt stundenlang drüber diskutieren, weil eigentlich ist Drama halt kein Genre-Kino. Wenn es ein pures Drama ist, ist es laut Definition jetzt, wenn wir mit dem deutschen Begriff hantieren, ist es kein Genre.
Also du bist der Meinung, nur weil das Drama jetzt einen Mord als Hintergrund hat, ist es rechtfertigt.
Naja, weil sie versuchen, den rauszufinden, ob das war oder nicht. Dann ist es ja, letztendlich hat er eine Krimi-Komponente dann ja auch noch, oder? Ja,
Krimi ist auch kein...
Also ich denke, die haben das tatsächlich wegen der Serienkiller-Thematik da reingepackt.
Ja, aber welcher Serienkiller, wenn es nur ein...
Also es war nicht nur eins.
Achso, okay.
Es war nicht nur eins?
Nein, es waren über drei.
Ach so, ja, stimmt. Ja, okay, Entschuldigung.
Dreieinhalb, die andere Hälfte liegt irgendwann.
Genau. Ja, stimmt, nee, es war nicht nur eins.
Ja, aber trotzdem ein bisschen dünn, ne? Könnte man ja wirklich ganz viele andere Filme auch noch damit reinpacken.
Würdest du dann so Verblendung und so, die Trilogie, würdest du auch sagen,
ja, weil das ist ein Film, der auf dem Fantasy-Film liefen konnte? Das ist, ja, weil es düster ist halt, weil das hat ja wirklich eine düstere, also wirklich sehr düstere Komponente.
Ja, aber dann auch so Prisoners und sowas könnte man dann ja auch auf dem Fantasy-Film festhalten.
Ja, aber ich glaube, ihr solltet euch mal einfach lösen von diesem Fantasy-Begriff. Das ist, also,
dann weil es ist einfach nur ein Filmfest.
Naja, aber also das ist ja nicht so, dass da jetzt irgendwelche Leute in irgendwelchen lustigen Kostümen und wie angezogen wie bei Herr der Ringe rumlaufen, nur weil da Fantasy draufsteht. Also das sind ja mehrere Genres, die da bedient werden.
Ja, ja, diese, und das haben wir auch schon drüber gesprochen, die haben sich in den letzten Jahren auch irgendwie da so ein bisschen breiter aufgestellt als davor.
Finden auch nicht alle geil.
Nee. Ja, klar. Mhm. Aber es war ja schon in den meisten Fällen eben entweder Horror oder Science Fiction oder Fantasy noch mit drin, selbst wenn es nur ein Drama war. Ja, hattest du noch solche Komponenten und das klingt ja so, als würde das hier komplett fehlen. Weil Drama und Krimi, das, sorry, also dann musst du wirklich noch sehr viel mehr Filme damit in Betracht ziehen.
Mhm. Also. Ja, das ist auch, glaube ich, einer hätten sie einen besseren gehabt, wäre der nicht da gewesen.
Ja, hier kann man drüber streiten, ob der hier auf dem Fantasy Filmfest was zu suchen hat.
Aber gut, ist ja auch Latte, du hast ihn ja gesehen und Guess fand ihn leider dröge.
Ja, definitiv. Sehr dröges, langsames Kino und so wie die Protagonisten hier langsam am Verzweifeln sind, glaube ich, greift das auch aufs Publikum teilweise über. Also ich glaube nicht, dass hier jeder komplett unterhalten war über diese 130 Minuten, aber man muss sich drauf einlassen. Also wenn man langsames Kino mag, dann kann man dem vielleicht einiges abgewinnen. Schauspielerische Bombe, wie gesagt.
War auch nicht so gut besucht wie andere Filme. Also das war schon der dünnst besetzteste auf dem letzten Jahr.
Das stimmt, ja.
Aber wir hatten doch auch schon mal den mit Eric Banner, der aus diesem australischen Outback da spielt. Der war ja auch, der hat ja auch keine wirkliche Mystery-Komponente.
Oder vielleicht.
Ja. Der, also wo das Kind war verschwunden ist, was in so zwei Zeitebenen verschwunden ist.
Guter Vergleich, das ist wirklich.
Ach so.
Das war auch, darüber lässt sich auch streiten.
Ja.
Ich komme jetzt auf den, leider auf den Namen nicht, aber ja.
Okay. Hulk.
Eric Banausowitsch.
Ja. München.
Ja, da, das hat mir, das habe ich nicht erraten, im Quiz tatsächlich, das Bild.
Ich auch nicht, wir haben nämlich da gegeneinander gespielt.
Das Trauma sitzt tief, ja.
Da haben wir unsere beiden Loser.
Loser. So.
Oh, okay.
Also den nehme ich, aber Dennis ist ja eine Beleidigung. Irgendwie.
Dennis hat auch ein bisschen länger gebraucht, um zu losen, aber am Ende hat er auch gelost.
Ja, er war im Grunde der erste Loser.
Ja. Also Lee ist derjenige, der mir das beigebracht hat, ja. Almost doesn't count und so. Und zweiter Platz, was ist das? Und so.
Ach
das
so,
ist
seine Schule. Stimmt. Deine ganze pessimistische Einstellung kommt nämlich von mir.
Davor war ich zweiter Platz noch gut, aber seitdem ich hier Punkterad mit dir
mache. Genau. Ich hab dein Glas mal kurz auf halb leer umgestellt. Ist klar, Alter.
Richtiges Soccer-Mom.
Hab dich hier runtergeschraubt.
Ja, ich bin nämlich wahnsinnig manipulativ unterwegs und du bist einfach ein Fähnchen im Wind.
Von mir aus.
Ist klar.
Nix gut, nix gut.
Fuck, okay, jetzt hau mal Punkte raus.
So, what remains, raten, Punkte. Ich habe nur einen einzigen Punkt und das ist IMDb 6,5.
Mhm. Na dann, Erik, viel Spaß.
5,
sagt er schulterzuckend.
Dennis?
5,5. 5,5.
Ja, danke. Habe ich verstanden. Ich bin nur gerade perplex, weil ihr so weit oben seid, Alter. Aber das ist dann wahrscheinlich wieder
wir kennen Guess oder er macht jetzt auch den Second Jan und wir sind jetzt gleich ganz weit weg.
Also ich finde, der hat schon...
Maybe I don't have the personality for this.
Ja, aber langsam auch überfordert. Also ich glaube, der muss weiter unten sein, weil wir wirklich sehr viel mehr Negatives als Positives gesagt. Und deswegen sage ich 4,5.
5 it is.
Oh, fuck, genau. Okay, aber nach
ekeliger Streber, ey.
Erik, das ist deine Runde heute.
Erik hat Serie.
Ja, sehr schön.
Love.
Yes. Doch noch 5 Punkte. Okay.
Ja, 5 Punkte sind es noch, aber wirklich. Also, ich kann nicht sagen, dass das ein schlechter Film ist. Das. Aber halt ja. Wirklich sehr langsamer.
Sind wir wohl ein bisschen auseinander.
Wo bist du denn?
7,5.
7,5 von dir. Das ist auf jeden Fall ein Plot-Twist, weil da hast du nichts anmerken lassen.
Ah, das ist richtig gemacht.
Da kam nur so ein sehr nüchternes, war doch nicht so schlecht. Irgendwie sowas hat er dann rausgehauen.
Vielleicht hat er nachgearbeitet. Hat sich langsam in seinen Kopf gebohrt.
Mhm. Und dann habe ich mir einen Rollkragenpulli und eine Brille gekauft.
Ja, genau.
Und plötzlich war es ein guter Film, geil.
Genau. In der letzten Episode saß er hier noch wie Karl Lagerfeld.
Ja.
7,5.
Aber.
Okay.
Jetzt trage ich ihn.
Ach, sehr schön.
Ist das ein Lagerfeld-Logo?
Ja.
Okay.
Na dann.
Jetzt sehe ich es auch, ja.
Erik.
Das wäre ein Samurai.
Du darfst.
So.
Ja, Toshiro Mifune hat er auf dem Shirt.
Toshiro Mifune-Shirt angezogen, extra für die Aufnahme.
Das wäre geil.
Mit so einem Button drauf, dass es lacht.
Ja, aber kannst du je nach Kontext auf jeden Fall so verkaufen.
Das stimmt, ja.
Nämlich.
Gut, ich habe den Abschlussfilm vom Fantasy Filmfest. Ein französischer.
Schon wieder.
Nein, schon wieder.
Du armer Hund.
Ja, ich weiß. Und jetzt muss Lee wahrscheinlich wieder helfen. Titel Vermont oder Vermin.
Vermin? Das klingt sehr französisch.
Also auf jeden Fall.
Heißt der Vermin?
Auf jeden Fall heißt es Ungeziefer. Das habe ich rausgefunden.
Ja. Es war im Plural, ne? Ich glaube, es war
Ja, der Vermin. Originaltitel ist mit ES hinten dran. Aber
deswegen würde ich Vermin sagen.
Aber der geführte Titel ist ohne.
Aber das ist doch dann der internationale, ne? Weil ich glaube, der Originaltitel, dann deswegen, wenn wir den suchen, würde ich Vermin sagen.
Gut.
Jetzt mach mal endlich die Rezension, weil ich habe noch Vermin nachher.
Geil, ey. Erik lacht sich kaputt, ey. Bei mir nur so.
I don't actually understand your jokes, but I know I don't like them.
Deswegen freue ich mich so über 3 und 4 Episoden. Da kann man endlich mal billige Color bringen.
Ja, Mann. Herrlich.
Okay.
Ja.
Pfui-Spinne.
Pfui-Spinne, okay, das habe ich auch lange nicht gehört.
Ja, der passt aber.
Das war übrigens Tino Hahns Rezension zu dem Film.
Im
Ernst? Die habe ich noch nicht.
Das war das Fazit dazu,
ja. Die habe ich noch nicht gelesen.
Lee liebt Tinos Rezension.
Ich mach's nicht leicht.
Davor kommen noch 1200 Wörter. Also.
Ach so.
Das ist nur so das Ende.
Na, manchmal hat er auch so einen Satz Rezension. Die finde ich ja immer ganz lustig.
Ich auch, ich liebe die.
Ja. Also ich mache jetzt mal weiter.
Ja, gerne.
Sorry.
Bevor wir jetzt weiter haten. Wir befinden uns in einem Armenviertel, ich glaube, von Paris. Ne? Müsste die Banlieue oder so, wie das heißt, sein.
Banlieue meinst du? Ja, Banlieues gibt es in jeder Stadt, okay. Das heißt nur einfach die Umgebung außenrum. Aber
Wedding.
Also
hallo, Wedding ist super zentral.
Umland im Prinzip.
Ach so, genau. Ich dachte so Armen, also von wegen so hier so der Ghetto-Bezirk so. Aber
sind halt jetzt in Paris sind natürlich die Banlieues tendenziell die sozial schwächeren Viertel.
Die hier so diese.
Aber hier ist es halt Zehlendorf, weißt du, ich meine?
So. Ja, okay.
Na, deswegen ja auch Ungeziefer wahrscheinlich. Also das hat ja noch Deutlichkeit in dem Fall.
Aber weißt du, ob es Paris ist? Den Schuhen nachzuurteilen, wäre ich bei Marseille gewesen. Aber es ist, glaube ich, auch Latte.
Also, Lia kennt die Stadt an den Schuhen, der Protagonist.
Ey, die Styles von den Jungs war für mich auf jeden Fall Marseille.
Ich glaube, das wird gar nicht.
Lieber Thomas Gottschalk, bitte verlänger deinen Vertrag nochmal um ein Jahr, weil wir müssen da jemanden noch anmelden dringend. Ja. Ich weiß, du machst die letzte Episode jetzt im November.
Aber Lee El Bandi Richter.
Wir haben da noch jemanden.
Ja. Heute war eine fette Frau im Schuhladen.
Aufgrund der, ich kenne die Gebäude halt nicht, aber die waren halt relativ stylisch in Szene gesetzt, diese beiden Hochhäuser, so in Halbboden.
Aber ich glaube, die existieren gar nicht.
Ne, das war
das so eher gotischer Stil oder?
Nee, das war so.
Nee, schon super futuristisch angelegt.
Ja. Futuristisch?
Ja, ja.
Mhm. Also wir haben dann so einen Hochhauskomplex und wir lernen dann Caleb kennen, der.
Er guckt wie immer, fragt
nach jedem Namen. Ja, die Namen sind jetzt echt.
Please. Correct.
Also auf jeden Fall Franzose mit Migrationshintergrund. In dem Fall wird halt so dargestellt. Und der geht einem mehr oder weniger eher illegalen Nebenerwerb nach und verkauft halt Sportschuhe. Und man befindet sich in einem Pfandhaus. Und in diesem Pfandhaus fragt er den Pfandleiher, ob er denn nicht nur so Modeschmuck und so einen Schrott verkauft, sondern ihm mal was Richtiges geben kann, weil seine Freundin irgendwie Geburtstag hat und er doch richtigen Schmuck kaufen wollen würde. Zack, sitzt er im Hinterzimmer und kauft sich die Ohrringe und eine giftige Spinne. Diese giftige Spinne wird am Anfang schon in so einer Vorszene vorgestellt, indem sie in der Wüste auf Spinnenjagd gehen und schon einer, der diese Spinnen quasi einfängt, ziemlich garstig ums Leben kommt. Mhm. Und die anderen beiden, die damit helfen, diese Spinnen dann zu jagen, die aus diesem, nachdem sie das Spinnennest ausgeräuchert haben, einzufangen, dann verladen. Und eine dieser Spinnen landet dann über diesen Umweg Pfandhaus bei Caleb. Und dann befinden wir uns in diesem Hochhaus und in der Wohnung. Und die Schwester von ihm macht immer in seinem Zimmer die ganzen Heizlampen, also die dann Infrarotlicht für seine Reptiliensammlung immer aus, was dann auch dazu führt, dass diese eine Spinne sich irgendwann selbstständig macht. Und dann bricht halt Panik in diesem
Laden auf.
Na, die frisst sich auch schön so einen Sneakerladen. Irgendwie ja. Die Spinne hinter der Ladentheke. Hallo, ich habe mich selbstständig gemacht.
Nimmt ihr alle Schuhe mit und macht sich selbstständig. Ja.
Schön Gewehrbeschatten.
Okay. Sie hat sich auf jeden Fall aus dem Sneakerkarton gefressen, wo sie reingesetzt wurde und läuft dann durchs Gebäude, vermehrt sich, es wird immer mehr und das bricht halt Panik aus, das Gebäude wird abgeriegelt und wir haben auf einmal so ein Szenario wie bei Rec. Mhm. Also als Vergleich ist es nur nicht, dass es Found Footage ist, dass halt irgendwie die Kamera die ganze Zeit so in Ego-Perspektive mitläuft, sondern schon von außen drauf beobachtet und dieser Film hat mich unfassbar gestresst.
Ach so? Ja, es ist viel Wackelkamera. Und viel Rumgeschreie.
Genau, also es ist jede Szene, die dann kam in diesem Film, kamen dann 5 oder 6 Leute zusammen, nachdem die dezimierten sich ja dann irgendwann und alles wurde rumgeschrien. Das war immer dieser Horrorshot, alle zusammen, alle schreien rum, alle rennen wieder weg. Mhm. Und das passiert so oft in diesem Film. Dann hatten wir am Anfang, das habe ich vergessen zu erwähnen.
Ganz kurz, bist du generell bei Found Footage und bei Rec und so hin und her da so
Rec anti, fand ich oder? Super.
Also ist nicht generell, dass die Kamera die stört.
Nein. Also, aber der Film hat mich gestresst. Also okay. Das war das halt. Es kann aber auch daran liegen, am Anfang wurde uns halt gesagt, dass diese Tonabmischung noch nicht ganz da ist. Die ganzen Rap-Tracks, die da drin liefen, waren halt furchtbar laut.
Ja, die waren sehr laut, ja.
Und
ich fand's ja geil.
Da habe ich auch gar nichts zu meckern. Das hat ja auch gepasst zu dem ganzen Setting. Aber es war halt da viel zu laut, dann waren Szenen dann wieder leiser. Das hat dann einfach so dieses wirkte ja, noch nicht aus noch einem nicht
final abgemischt, klar.
Wirkte nicht aus einem Guss. Das hat jetzt dem Film nicht unbedingt gut getan. Es war schön, dass sie den Film trotzdem gezeigt haben, aber das war halt für mich war das halt einfach mich hat das halt einfach gestresst. Das war der letzte Film. Jetzt kommt aber auch dazu, dass ich an dem Tag, wo ich den jetzt gesehen habe, in dem Fall gestern, noch eine ziemlich lange Autofahrt hatte, um da ins Kino zu kommen und davor noch einen Film geguckt habe. Also es hat jetzt war nicht unbedingt förderlich für diesen Film wahrscheinlich. Mhm. Ich glaube, hätte ich nur den Film dann noch gesehen und dazwischen noch ein bisschen Luft gehabt, dann wäre das vielleicht noch anders gewesen. Aber ich hatte halt ein bisschen mit mir zu kämpfen, weil der Film mich dann halt auch nicht so richtig gekriegt hat. Die CGI von den Spinnen war okay, war jetzt auch nicht weltbewegend.
Ganz kurz, wo saßt du? Weil wir haben dich ja nicht gefunden im Kino.
Der saß neben uns.
Ja.
Hä? Dann war das der andere Film, wo wir ihn nicht gefunden haben. Ah, okay. Ja. Okay, dann ist ja noch interessanter, weil dann saßen wir ja offenbar in der gleichen Reihe.
Deswegen hast du ihn noch nicht gesehen, weil er am toten Winkel von dir saß, als du ihn gesucht hast.
Ja, und Leute mit Mütze in einem dunklen Kino zu finden, ist gerade beim Filmfest halt auch nicht einfach.
Stimmt.
Gibt's ein paar mehr. Aber sag mal, was fandst du an der CGI nicht gut? Weil das wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen. Du fandst die CGI der Spinnen
fand ich nicht rund? Nicht. Ja, umso größer sie wurden, umso schwieriger fand ich es.
Ja, okay. Wobei auch da der Hinweis, ne, die haben ja gesagt, die Post ist da auch noch nicht komplett fertig. Aber krass, das ist mir gar nicht negativ aufgefallen, die Spinnen.
Ja, und
Dennis, fandst du die schlecht?
Nur in einer Szene. Ich weiß gar nicht.
Wo sie vor dem Auto steht. Die meint ihr?
Ach so, ja, die fand ich grottenschlecht, aber dann meine ich zwei. Es gab noch eine andere Szene, wo die so Handflächen groß waren und irgendwo. Ich glaube, kurz bevor die durch diesen Tunnel gegangen sind, irgendwo in den Ecken saßen, das sah furchtbar aus. Das sah aus, als wenn die 2D wären.
Okay, krass.
Da waren die auch nicht schwarz, da waren die so.
Auch dieser eine Shot in dem, wo die dann die Kamera sich so gedreht hat in diesem Gang.
Ja.
Wo dann halt diese ganzen Spinnenweben so, so aussah, als wäre dieser ganze Gang schon ein Kokon und man könnte halt nur durchlaufen. Das sah halt auch aus, als wir hätten das halt irgendwie im Bastelladen gekauft, die Spinnennetze so. Also was sie da so hingehangen haben. Aber das hat jetzt nichts mit der CGI zu tun, das haben sie wahrscheinlich so.
Ja, zumal ich finde, da muss man einiges kaufen, ne, weil ja auch die Geschwindigkeit, in der die sich vermehren und also wie das alles vonstatten geht, so, das musst du halt kaufen. Also da,
ja, aber das habe ich zu dem Zeitpunkt einfach nicht. Also der Film war bei mir, wo ich dachte so, ich war echt irgendwie schon gehypt, so als, weil bis, normalerweise hat man ja doch schon als Abschlussfilm irgendwie so einen Banger nochmal. Für mich war der das halt einfach nicht. Und ich würde auch nicht mehr viel weiter von der Story erzählen, das, weil letztendlich läuft es halt, ja, wie bei so zig anderen Feature-Filmen drauf hinaus, wo es drauf hinausläuft. Wir haben, und die machen auch nicht so richtig viel aus dem Hochhaus-Setting. So, die sind ja trotzdem immer relativ klein, entweder in irgendwelchen Räumen oder im Treppenhaus. Dass es sich halt so über mehrere Etagen mal so erstreckt, das gibt's alles nicht. Ja,
ich glaube, die durften auch nur, also die hatten wahrscheinlich nur die eine Etage und dann dieses Parkhaus mit dem anliegenden Treppenhaus, weil es war location-mäßig schon stark beschränkt. Ja, also gab halt die Shots dann noch in der Wohnung. Aber ansonsten sind die halt oft im Treppenhaus und in Gängen unterwegs. Und dann gibt's halt noch eine recht lange Endsequenz, die im Parkhaus spielt. Ansonsten, das war's mit Locations.
Was ich vielleicht noch erwähnen würde, dass sich halt irgendwann die Polizei noch einschaltet und halt abriegelt. Dann sind wir ja in diesem Rack-Szenario. Und warum, wieso, weshalb, das, also es wird halt auch so offen gelassen. Ja, okay, das ist dann halt die Spinnen logischerweise so. Das wird halt, soll halt eingedämmt werden so. Aber wie sie dann miteinander umgehen, dann bricht halt nochmal so ein Nebenkampf aus. Dann die gegen die Polizei, weil die Polizei sie nicht rauslässt. Und
Da verhalten sich ein paar Charaktere schon wirklich auffällig dämlich. Da wird einem viel abverlangt, das alles so zu schlucken. Da bin ich bei dir. Das ist mitunter schon, aber der Witz ist, bei solchen Filmen,
da fragst du nicht groß.
Nee, das ist halt, ich finde, da kriegt man halt voll oft sowas geboten, dass sich Charaktere eben blöd verhalten und du denkst, ja gut, muss so sein, damit du dann halt diese Situation hast, wo die halt plötzlich alle eingesperrt sind und das ganze Haus ist voller Spinnen und jetzt, wie kommen wir raus? Oder wie überleben wir die Nummer? Das ist ja das, worauf es rausläuft, ne?
Ja, aber wenn ich dann halt was hätte, was dann wirklich so Style over Substance ist, wo ich dann sage, okay, alles klar, gibt mir jetzt richtig so, aber das war es halt auch leider für mich nicht.
Nee, also da, ich fand's stellenweise schon sehr stylisch, das hatte aber bei mir eher halt so dieses französische Banlieue-Setting in Kombination mit der Mucke.
Ja.
Das fand ich halt cool.
Das reizt mich auch, muss ich sagen, also wenn das so ein Lahain-Szenario ist,
ja,
so
eben, mit da halt bin ich
Feature-Feature-Mischung.
Da bin ich halt immer am Start so und das, ich habe ja auch mit Dennis danach drüber gesprochen, weil er meinte, er fand die Hauptrolle total nervig, konnte mit dem irgendwie gar nicht anknüpfen und das ging mir halt ganz anders. Ich fand den cool und konnte es auch einigermaßen nachvollziehen, so seine Beweggründe und das ganze Ding. Die haben ja auch versucht, so ein bisschen Backstory dem Ganzen noch zu geben. Ob es das jetzt gebraucht hätte, weiß ich auch nicht. Ich habe eher so ein Problem eben, wie die das bildsprachlich gelöst haben, weil ich meine, in dem Moment, wo für mich klar war, dass hier halt so so ein Arachnophobia 2.0 ist, muss ich halt schlucken, was die mir an Prämisse bieten, ne? So, das ist dann das Ding. Also wenn du da anfängst, was hin zu hinterfragen, ja, dann hast du, glaube ich, gar keinen Spaß mehr mit dem Film. Ja. Weil das ja schon hinten und vorne natürlich hinkt.
Ja, und dann diese letzte Szene, die hat's mich halt auch, die hat mich halt dann irgendwie...
Die allerletzte?
Ja, das hätte ich nicht mehr gebraucht, so dass er dann sagt, okay, so diese Konfikt-Euch-Szene, so jetzt seid ihr alle dran. So, das war halt so völlig unnötig.
So, das war doch eine andere Spinne. Siehst du das so? Das
ja, für mich kam das in dem Moment, aber ich war halt dann auch tatsächlich schon echt angefressen.
Okay, Dennis, wie siehst du das?
Welche Szene meinst
die
du jetzt?
Die allerletzte im Wald
dann?
Das habe ich nicht so gesehen.
Ich auch nicht.
Für mich war das eher so ein bisschen dieses Katharsische für ihn mit dem Freund und den Plänen, die mal hatten. Aber dass er dann nochmal so eine Spinne irgendwie das freilässt, das habe ich nicht so gesehen.
Erik, nee. You're missing the point. Ich hätte gedacht, dass er da einfach irgendeine findet oder sieht und so seinen Frieden damit gemacht hat.
Genau.
Und die dann halt nur
okay,
weg.
Dann habe ich das.
So habe ich das auch verstanden.
Dann habe ich den Point nicht.
Ja, Erik.
You're missing the point.
Erik halt. Aber das fickt euch alle, hat er da vorher oft genug gemacht.
Ja.
Ballert sich auch jedes Wochenende Metal über die Kopfhörer.
You're missing the point.
Wären schon ein paar Gehirnzellen, Gegner schon drauf.
Ja, aber was ich halt sagen wollte, was ich, diese Entscheidung, die halt treffen, um das irgendwie dynamisch zu machen oder das Horror, was die hier, also den Horror, den, wie sie ihn erzählen, ne, bildsprachlich, da war für mich schon auch ein bisschen was Nerviges dabei, weil es halt eben ganz viel Wackelkamera, dann haben sie halt oft diesen Witz gehabt mit, die Kamera dreht sich um die eigene Achse. Oder oft, aber halt, das war dann so eine der Spielereien.
Argento-Style.
Und dann natürlich wirklich, wenn es hektisch wird, möglichst unübersichtlich gestalten, ganz viel Nebel reinballern und wackeln und Lichter flashen.
Alle ineinander schreien.
Und also alle schreien parallel und dann halt noch die Musik, die das unterstützt, weil das fand ich halt für mich das Nervigste. Ich fand den Film nicht nervig, aber das fand ich so schade, weißt du, weil du hast eigentlich atmosphärisch hat das für mich voll oft funktioniert und dann hast du aber eine Musik, die voll auf die 12 diese Atmosphäre unterstützen will. Weißt okay. du? Hast halt irgendwie bedrohliche Situationen, dann geht's los. So, und das halt noch mitfühlst.
Ja, das magst du aber nicht,
wenn das Alter. Ja. Das ist so unnötig. Und ich glaube auch, dass es ohne funktioniert, dass es ohne das funktioniert hätte. Hm. Weil es war zu dick aufgetragen. Ja.
Ich glaube auch. Also ein bisschen weniger wäre da tatsächlich mehr gewesen. Mhm. Und oder halt dann dem ganzen Ding halt so einen übertriebenen Humor zu geben. Also dann halt lieber sowas wie Attack the Block, also hier mit Nick Frost so in die Richtung. Da wäre es dann halt so, dann wäre das wenigstens lustig gewesen, dass du dann das.
Ich fand den ja vereinzelt lustig.
Nee, den fand ich auch nicht toll.
Attack the Block mochtest du nicht?
Nee, nicht besonders.
John Boyega und so.
Also mittelmäßig.
Oder du machst den halt richtig gritty wie den Dread. Also so, wo es dann ja auch diese Hochhaus-Thematik ist. So, das ist dann halt.
Ja stimmt. Aber ich glaube, das wäre halt budgetmäßig nicht drin gewesen, weil war das nicht auch irgendwie ein Feature-Debüt?
Ich glaube. Kann wirklich sein. Ja, Spielfilm-Debüt. Mhm.
Weil das, glaube, weißt du, also die mussten ja für die ganzen Spinnen, auf jeden Fall, was CGI angeht, ist da wahrscheinlich eine Menge vom Budget draufgegangen, kann ich mir vorstellen. Und wenn du dann halt noch eine Menge SFX brauchst, weil du das möglichst blutig gestalten willst, vor allem, ich sehe da eine Schwierigkeit in Kombination mit der CGI-Spinne und so. Mhm. Aber weiß ich nicht. Also das kann ich mir einfach vorstellen, dass das Budget echt gesprengt hätte.
Also die eine Szene, die ich positiv hervorheben wollte, obwohl ich auch wusste, was kommt, wo dann die Hausmutter im Prinzip dann da liegt und dann einfach nur so zuckt durch die Spinnen. Ja. Das war schon ein ganz geiler Effekt. So, der hat auf jeden Fall auch seine Wirkung erzielt. Mhm. So, da saß ich dann auch da.
Hausmutter.
Ich kann mir schon vorstellen, dass der Film für Leute, die ein Problem mit Spinnen haben, echt unheimlich ist.
Ja.
Und es dann irgendwie, du sitzt dann wahrscheinlich im Sitz und plötzlich kribbelt es überall, weil die ganze Zeit halt auch, die spielen ja auch mit diesen Geräuschen, ne? Dass du die Spinnen halt oft hörst, bevor du sie siehst.
Und die sind auch echt viele. Also es sind wirklich viele Spinnen. So,
das wahnsinnig viele und die werden mit einer abgefahrenen Geschwindigkeit größer auch. Und zahlreicher eben. Also das geht halt eben wirklich sehr, sehr schnell. Das ist schon ein bisschen witzig, aber ach, ich konnte ja mit dem Film echt ganz gut leben.
Du auch?
Ich habe ihn gehasst.
Du hast ihn gehasst?
Ja, das war mich der schlechteste Film vom Festival.
Haben wir mit Abstand alle Meinungen drin.
Schlechtester Film vom Festival? Wow. Mhm.
Ich fand den so nervtötend. Ich habe diese Hauptfigur so sehr gehasst, weil der immer so dämliche Sachen gemacht hat. Der hat ja jedem, der ihm helfen wollte, auch direkt in die Fresse gehauen, so metaphorisch gesehen. Und da könnte ich null mit anfangen mit dem Typen.
Witzig.
Ja, und wie die Handlung dann gelaufen ist und wer überlebt, das hättest du auch vorher schon alles durchhaken können. Und das war nicht spannend, das war nicht cool inszeniert, das war...
Der Zubi hat's wieder gecallt.
Fand ich nicht gut. Mhm.
Ich würde zu den Punkten kommen. Letterboxd gibt es kein Rating. Mhm. Und bei IMDb ist es eine 7,2 bei 32 Ratings.
38 mittlerweile.
Oh, 38. Dann, aber immer noch 7,2.
Aber nicht schlecht. 7,2.
Den bewerte ich jetzt auch. Das ist ja absurd.
Einfach nur gegenzusteuern.
Das ist ja absurd.
Dennis will da die Balance ein bisschen herstellen. Ja, gut. Dann Dennis, tippen.
4.
Ja, mit der 4 habe ich auch rum überlegt, aber es ist so doof, dass man das nicht abstellen kann. Also mich beeinflusst das einfach immer tierisch, wenn ich selber das anders sehe oder ne, sehr anders das sehe. Das ist so hart.
Schließt immer mit ein.
Ich hasse es. Ich sag mal 4,5 und werde es wahrscheinlich gleich bereuen. So, ich notiere das. Dennis 4, ich 4,5. Guess?
3,5.
Uff.
4 ist.
4. Also, ihr habt euch doch abgesprochen. geil.
So, wie sieht's bei euch beiden aus, punktmäßig?
2,5.
2,5 von Dennis.
7 von mir.
7 von dir. Da wirst du ausgelacht von ihm. Okay.
Oh, geil.
Bist du betrunken?
Lustig, ey. Zweieinhalb, Alter, ja, okay, aber das ist halt hier wahrscheinlich, wenn du mit dem mit der Hauptfigur nicht mitgehen kannst, klar hat der Film verloren.
Ja, das war wahrscheinlich auch das größte Problem.
Der Zui mag natürlich auch kein Hip-Hop und wenn da lauter Hip-Hop läuft, dann ist natürlich auch überhaupt nicht sein Ding.
Nee, ist
mehr so der Klassik-Fan.
Ja, ja.
Ich war voll bei ihm, einfach zum einen, weil er sich halt sehr für Schuhe interessiert und zum anderen, allein sind es so Kleinigkeiten, weißt du, dass er der Dame helfen möchte mit dem Müll und sich dann dabei aber selber vollsaut und das dann halt das eigentliche Problem ist, so fuck, jetzt mein Hoodie im Arsch und so Dreck.
Bis dahin war ich auch noch cool damit.
Ach so.
Das ging erst danach los.
Okay.
Mhm. Ja, aber auch wie er dann mit der Schuhkarton, wo er so drauf getropft hat, den er dann unbedingt austauschen musste, noch bevor er die Schuhe vertickt.
Voll gut.
Damit er quasi sagt.
Und vor allem, hast du gesehen, was er dann danach mit dem Karton macht? Holt die Schuhe raus, schmeißt den Karton in die Ecke, geht, ey. Und zwar voll der Hassel, dass er eine neue Box kriegt, weil er möchte anständige Ware abliefern, weißt du, er will nicht den nassen, kaputten Karton mitgeben, weil der andere Typ auch zu ihm ist, Digga, das sind jetzt hier die Air Max noch in Ordnung, scheiß drauf den Karton, er kauft ja nicht den Karton, er kauft die Schuhe. Also ja, aber geht nicht. Ist ja,
Perfektionist.
Ja, logisch.
Mhm. Ja,
das konnte ich gut nachvollziehen. Deswegen bin ich da mitgegangen, ja.
Ja, da habt ihr ja punktmäßig alles dabei auf jeden Fall.
Ja, krass. Mhm. So, jetzt Dennis.
Ja. Dann mache ich mal weiter. Das war am Sonntag der letzte Film, Night of the Hunted von 2023. Ja, ist auch ein etwas speziellerer Film, auch in einem kleineren Setting das Ganze angesiedelt. Denn da geht es um Alice, die fährt mit ihrem Kollegen John, kommen von einer Pharmakonferenz nach Hause. Und es ist sehr offensichtlich, dass das eine Affäre ist, weil ihr Mann ruft sie dann über FaceTime an und als sie gerade ganz schnell überhastet auflegt, kommt halt ihr Kollege rein und geht duschen. Also wir erfahren schon gleich am Anfang, da ist eine Affäre am Laufen und sie versucht wohl mit ihrem Mann auch schwanger zu werden. Das läuft dann so ein bisschen konträr, die beiden Themen.
Ah ja.
Ja, und die brechen mitten in der Nacht dann aus dem Motel auf. Und merken irgendwann mitten auf dem Weg, scheiße, der Tank ist leer. Und sie sagt so, hast du gestern Abend nicht getankt? Oder so, er so, doch, klar, auf jeden Fall habe ich getankt. Ich habe komplett vollgetankt gestern. Und war halt leer. Und dann tuckern sie noch so auf den letzten Rest Sprit an so eine verlassene Tankstelle. Das ist jetzt keine runtergekommene Tankstelle, ist also eine ganz normale, nur halt wenig frequentiert, weil an der Straße wohl größtenteils tagsüber nur Trucker halten. Und nachts ist da wohl nichts los. Ja, der Mann geht tanken und sie geht rein und will so ein bisschen Wasser und Kram holen und dann die Rechnung bezahlen. Steht dann in der Tankstelle und da ist aber auch niemand. Also ist hell erleuchtet, aber an der Kasse steht niemand. Sie ruft dann und kommt auch keiner. Und dann will sie gerade den Laden verlassen und einfach wieder fahren, weil sie nicht bezahlen kann. Hat dann Geld auf den Tresen gelegt, will gerade wieder aus der Tür gehen und wird plötzlich von einem Scharfschützengewehr angeschossen.
Okay.
Und sie kriegt eine relativ große Kugel ab, die ist zwar nur ein Streifschuss am Arm, aber die hinterlässt echt eine fiese große Wunde. Dann hechtet sie erstmal hinter irgendwelche Regale, weil der schießt halt auch weiter und trifft natürlich auch ihr Handy.
Okay.
Weil er offensichtlich ein sehr, sehr guter Sniper ist. Und irgendwann wundert sich halt ihr Kollege John, was da los ist, warum sie nicht wieder rauskommt. Geht rein, sieht sie dann hinter den Regalen kauern und guckt sie Fragen an, fragt, was los ist. Und in dem Moment kriegt er halt erstmal schönen Kopfschuss. Da kriegt er, glaube ich, erst einen Schuss ins Bein und dann beim Runterfallen nochmal einen Kopfschuss hinterher. So, also der ist dann schon mal tot. Mhm. Und sie findet auch die eigentliche Kassiererin dann tot hinterm Tresen liegen. Und sie halt mit ihrer Fleischwunde am Arm versteckt sich dann halt und weiß nicht so richtig, was sie tun soll, weil ihr Handy ist kaputt. Und das Telefon wurde abgeklemmt, der Notruf wurde abgeklemmt. Sie kommt aus dem Laden nicht wieder raus. Und gegenüber auf so einer Werbetafel für so eine für irgendwas mit Gott stand da drauf, liegt halt wohl offensichtlich der Sniper und hat den Laden im Visier, also sie kann auch nicht raus.
Ganz geil.
Ja. Sie findet dann so ein Walkie-Talkie, was da stehen gelassen wurde, weil am anderen Ende spricht halt ein Mann, der sagt, fragt nach seiner Freundin, was offensichtlich die Kassiererin war. Und dann fängt sie mit ihm so ein kleines Gespräch an und relativ schnell sagt er dann irgendwann so, ja, und was mit deinem Kollegen? Ja, der liegt hier und so. Dann sagt er, ja, weißt du warum? Weil ich ihm einen Kopfschuss verpasst habe. Also am anderen Ende des Geräts ist dann halt der Sniper. Mhm. Und da haben wir dann auch gerade so eine Viertelstunde rum.
Ach, erst? Okay.
Ja. Und erfahren dann, ja, eigentlich so ein bisschen versucht er seine Motivation dann zu erklären. Und es kommen auch ab und zu nochmal einzelne andere Personen an der Tankstelle an, die dann natürlich dementsprechend auch nicht unbedingt einen guten Ausgang immer finden. Ja, und so begleiten wir hier Alice, unsere Hauptprotagonistin, in so einem Szenario wie, weiß ich nicht, nicht auflegen oder was gibt's da noch, wo jemand vom Sniper irgendwo in Schach gehalten wird. Mhm. Halt, so eine Nummer.
Ja. JFK.
Oder Speed oder was. Ja, genau.
Geht nicht lange, das in Schach halten, aber.
Nee.
Mhm. Ja, aber stimmt. Hat man schon mal gesehen, sowas.
Ja. Und ja, das ist nicht doll. Sagen wir es mal so.
Warum? Was ist denn daran nicht doll?
Also die Anfangsprämisse ist echt, oder der Anfang macht echt Spaß, bis sie da in der Tankstelle ist und sich dann so am Anfang ein bisschen bereit macht, um auf die Situation zu reagieren. Und dann hat sie den Typen da quasi in der Leitung und der erfährt dann halt, dass sie bei einem Pharmaunternehmen arbeitet und der haut dann alles raus, so was an Verschwörung gerade da ist, von QAnon bis sonst was, so ihr denkt doch, ich bin der hier und prinzipiell hörst du dir 40 Minuten einen Monolog von ihm über das Walkie-Talkie an, also selbst wenn sie was anderes macht, hörst du den im Hintergrund die ganze Zeit irgendwo labern über das Walkie-Talkie. So, du bringst Menschen um, ich bin der Scharfschütze zwar hier, aber ich bring nicht so viele Menschen um wie du, du bist die Mörderin, weil du bei einem Pharmaunternehmen arbeitest und alle vergiftest und mit euren Impfungen und bla bla bla, also so diese ganze Nummer. Und am Ende sind wir wieder die Bösen hier, die das Kapitol stürmen, bla bla bla. Und so,
soll das was Sozialkritisches haben?
Es soll was Sozialkritisches haben, aber es ist mördernervig. Und ich bin mir auch nicht sicher, weil das tanzt echt so ein bisschen auf einer Waage irgendwie. Du weißt nie so recht, ist das jetzt Satire? Soll das kritisch sein oder ist das irgendwie doch ernst gemeint?
Propaganda.
Oder stellt man jetzt so einen Typen dann auch noch als potenziellen Shooter da irgendwo? Da sagst du, okay, du bist Impfkritiker oder QAnon oder bla bla bla, bist du auch gleichzeitig ein potenzieller Kandidat für so ein Shooting. Also auch das wäre schwierig, ja, egal stimmt, wie du es drehst. Und,
ist es denn zumindest kurzweilig, wobei das klingt nicht so.
Nein, wenn, okay. Also es wäre kurzweilig, wenn der seine Fresse halten würde.
Ja.
Das ist das Problem. Das macht wenig Spaß. Den habe ich auch, glaube ich, alleine gesehen, ne?
Ja,
du hattest eigentlich eine Karte?
Genau, ich musste das Ticket abgeben.
Wie lange war der denn?
Der war irgendwie so 94 Minuten oder so. Also jetzt eigentlich auch keine unendliche Länge, so dass man da wirklich, ja, 94 Minuten stimmt, genau, dass man da gar nicht durchkommt, aber das fühlte sich so gerade im Mittelteil, wenn du die ersten 20 Minuten rum hast, dann zieht sich das. Aber auch nur, weil der redet. Wenn man ihr einfach nur zugucken würde, wie sie sich ihre Wunde näht und dann den Laden präpariert, sie damit so Golfregenschirmen so großen, damit er nicht so weit viel reingucken kann, und so hätte ich alles bekömmlicher runterbekommen, wenn der nicht die ganze Zeit geredet hätte.
Scheiße.
Und das, das hat's mir echt verhagelt, so ein bisschen. Und ich glaube auch, dass das Szenario, wenn man das halbwegs realistisch gestalten würde, nach 5 Minuten vorbei gewesen wäre.
Ach so.
Und es ist halt da auch wieder, und das nervt mich ja immer, wenn es gibt eine Prämisse in dem Film, aber jetzt wie hier, du hast einen Scharfschützen, aber der ist nicht immer gleich gut.
Ach so.
Sie wirft an einer Stelle zwei Chipstüten hoch und der trifft die. Dann rennt sie aber über einen Parkplatz zu einem Auto und der trifft sie nicht. So, der trifft eine fliegende Chipstüte, die er nicht kommen sehen kann. Aber er trifft einen laufenden Menschen nicht. Das sind immer so Sachen. Ja, okay. Entweder gibst du jemandem eine Fähigkeit, entweder ist er so gut oder nicht.
Ja gut, aber da
aber er kann nicht mal so gut sein.
Das ist aber eine 1-1-Situation. Wenn er sie gleich wegknallen würde, dann wäre der Film vorbei.
Ja, natürlich. Aber warum muss er die Chipstüte treffen?
Weil sie zeigen wollen, dass er ein mieser Fucker ist.
Ja, aber das wusste ich auch schon, nachdem er dem Typen Headshot verpasst hat.
Ja, ich find's auch unglücklich.
Also, das macht mich an Filmen immer ein bisschen wahnsinnig, wenn du dann irgendwie, muss jetzt gar nicht so ein Shooter sein, aber, oder auch bei Actionfilmen, hast du einen Revolverhelden, der super gut trifft, aber in der Situation, wo er dem Helden entgegenkommt, schießt er wie ein Stormtrooper.
Ja, bin ich voll bei dir, verstehe ich gut.
Hab ich meine Probleme mit. Ja.
Aber ich kann meistens eine Menge tolerieren bei Filmen. Nicht immer, aber.
Ja, was ich noch nicht gesagt habe, der Film ist von Frank Calhoun, der hat das Maniac Remake gemacht und P2, Schrei im Parkhaus heißt der, glaube ich.
Oh Gott, der kenne ich beide.
Der P2 wird aber gemocht.
Ja, P2 also, ist
von mir nicht.
Ja.
So der mit dem Typen von American Beauty, oder?
Weiß ich nicht, ich habe den nicht gesehen, müsstest du jetzt
beantworten. Der spielt ja den Parkwächter da.
Gute Frage. Weiß ich nicht mehr, aber ich fand den gar nicht
Wes
so.
Wes Bentley, glaube ich, heißt er. Mhm. Also wenn Wes Bentley die Hauptrolle ist, dann der war nicht toll.
Ja, ist er. Mhm. Ja. Ja, aber der das Maniac Remake kam ja auch nicht durchweg gut an. Eher so nicht.
Bin ich leider auch dabei.
Ja, also zu dem Film gibt's auch hier gar nicht viel. Es gibt keine Trivia oder irgendwas. Es ist, wer auf so ein Szenario steht und wem der Typ nicht auf den Sack geht an dem Ding, der hat da vielleicht seinen Spaß mit, aber ich glaube, mehr als 7 Punkte haut da keiner raus, weil toll ist das nicht.
Toll ist das nicht.
Mhm. Es könnte spannend sein, wenn es nicht so nervig wäre.
Ja, nervig und langweilig ist halt wirklich die schlimmste Kombination.
Ja.
Aber gibt, so eine Filme haben wir jetzt ja öfter. Es gab jetzt gab ja auch so einen nach Corona, einen Corona-Slasher. Ich suche gerade, wie der heißt. Das haut in die gleiche Kerbe. Da ist ja dann auch die Prämisse, dass sich gerecht wird für einen Tod eines Angehörigen. So wegen Corona. Hast du nicht gesehen?
Ja, das ist mir hier echt zu schwierig verpackt. Vielleicht hat er eine gute Absicht damit gehabt, was er dem da in den Mund legt, an Theorien und Worten, aber die, sick. Ich finde das zu schwierig.
Puh, okay, also das heißt, positive sind die ersten 20 Minuten.
Ja, die haben Spaß gemacht. Die Hauptdarstellerin ist auch okay, das ist halt, ja, klassisch Horrorfilm-Blondine. Mhm. Also.
Final Girl.
Ja, genau.
Klassisch Horrorfilm-Blondine. Ja, so steht's bei Wikipedia.
Es ist leider so. Ich kann es nicht erinnern. Camille Rowe heißt die, kannte ich vorher nicht, hat The Deep House gespielt.
Oh. Gibt es noch Kollateralschäden in dem Film oder sind das dann wirklich nur der eine und dann sie?
Nee, es gibt noch Kollateralschäden.
Ja, meinte er doch vorhin, dass dann noch
Leute dazukommen. Zu dem Zeitpunkt war das auch der Film mit dem meisten Blut, weil da gab es halt wenigstens einen Headshot und noch ein paar Schusswunden irgendwo und einer wurde auch ziemlich fies erschossen. Aber ansonsten. Ja, das war das Einzige, was und das Ende war relativ blutig. Relativ. So, wir beiden werden da auch nicht warm mit, aber ein normaler Zuschauer wird schon sagen, oh mein Gott, das ist aber brutal.
Na gut, davon hast du auf dem Festival eher tendenziell weniger Leute, die das nicht gewohnt sind, was dann da kommt.
Ja, also der hat schon ein paar Sachen, die ich ganz okay finde. Bewusst okay gesagt, also ins Gute geht der auf gar keinen Fall. Aber halt auch 60%, blah.
Hm. Damit macht er sich wieder untippbar.
Ach, ja. ich hab eine Nummer.
Runterrechnen.
Ich habe eine Nummer im Kopf, so gucken wir mal.
Ja, Zahlen ist einfach. IMDb User Score 6,7, kein Metacritic, kein Letterboxd. Mhm. Haben erst 38 Leute gelockt, glaube ich, als ich geguckt habe. Das reicht noch nicht für den Durchschnitt.
Bei dir wird noch nicht mal kontrolliert. Bei mir hat gestern gleich das Bild aufgemacht, hat mich gleich verbessert.
Was habe ich nicht verbessert?
Nee, bei meinem Film hast du ja gleich geguckt, da ist 38.
Siehst du, dem Azubi wird vertraut. Okay, ich darf anfangen, ich schwank einen halben Punkt.
Du hast das Jahr nicht genannt. Ich habe bei IMDb geguckt, weil ich notiere das Jahr immer dazu. Das kommt auch immer bei den Titeln hin. Und Dennis hat vorbildlich eingeleitet, indem er auch das Jahr genannt hat, wann dieser Film gedreht worden ist oder released.
Ja.
Entschuldigung.
Waren nicht die Punkte.
Das waren jetzt aber beim Fantasy-Film, was waren überhaupt Filme dabei, die nicht aus diesem Jahr stammen?
Ja. 2022 hatten wir auch ein paar.
Okay.
Und bei, wenn man es streng nehmen würde, soll Verminia eigentlich erst nächstes Jahr rauskommen. Wenn es schlecht läuft.
Mhm. Ja.
Ja, wer fängt an?
Ich war schon dabei, bis du mir ins Wort gefallen bist.
Ich entschuldige mich förmlich bei dir, Lee, dass ich dir ins Wort gefallen bin. Don't you interrupt me, you vagina! Ich mache es nie wieder.
Leere Versprechung. Ich meinte, ich schwank einen halben Punkt und habe mich jetzt aber auf 3,5 eingeschossen. Jetzt darfst du, Guess.
4,5. Mhm. Nicht nochmal den gleichen Fehler.
Was haben wir? 3,5 und 4,5?
Das ist ja Ausschussverfahren, oder?
Ja, ich schwanke jetzt tatsächlich, ob ich dazwischen gehe oder ob ich noch runtergehe.
Denn es ist bisher Erik ist bisher der Einzige mit 0 Miesen, also. Mal gucken.
Na, fuck it, 3.
3,5.
Suck my dick ass, man.
Kann ich mich mal freuen.
Ja, das kannst du.
Wie man's macht, macht man's falsch.
Tja, Guess.
Was ist denn der Zwischenstand?
Ja, Zwischenstand ist gut. Jetzt kommt ja nur noch ich. Ich habe aktuell einen miesen, Guess anderthalb, Erik einen halben und Dennis auch einen halben.
Oh nein, da kann ich ja gegen Lee gar nicht mehr gewinnen.
Nee.
Schitte.
Okay.
Warum ist dann der ist. Nee.
Das ist ja alles frisch.
Alles frisch.
Eben. Alles frisch, da geht noch einiges in dem Monat. Das ist ja mein Siegermonat. Der Oktober.
Gut gestartet.
Also, ja, gestartet bin ich mit dem Unentschieden, ja. Also Entschuldigung.
Ach so, okay.
Ja, ich meine, Punkt verhindert für dich. So musst du sehen.
Ganz wichtig, okay.
Heute nicht.
Dann komme ich zum Film. Der ist aus diesem Jahr, 2023, und heißt Birth/Rebirth. Und den haben wir auch den haben wir alle vier gesehen. Siehst du, das ist jetzt wirklich der einzige Film, den wir alle vier gesehen haben. Und das war gestern Abend. Und es ist im Grunde eine Frankenstein-Geschichte. Wenn auch ein bisschen wild. Also geht ein bisschen in eine andere Richtung, zumindest wie sie das Thema angehen. Aber so im Kern geht's dann doch darum. Wir sind in New York City und in einem Krankenhaus. Da arbeitet eine Ärztin in der Pathologie. Das ist eine unserer Hauptfiguren. Und die andere Hauptfigur ist eine Mutter, die als Krankenschwester im gleichen Krankenhaus.
Voll Typecast.
Ja, so ein bisschen, echt? Weil Judy Reyes spielt die Dame.
So schön, dass sie noch praktiziert, hat mich gefreut.
Celia Morales, genannt hier in der Rolle, das ist die Dame, die wir aus Scrubs kennen. Aber die hat jetzt auch, also mit Smile und so, die hat ja jetzt schon auch irgendwie in den letzten Jahren viel so Genre-Kino gemacht. Schon lustig, oder zumindest einiges. Ja, die Pathologin wird von Maren Ireland gespielt. Die kann man schon auch kennen. Die hat 79 Credits, eine ganze Menge gemacht. Ich kenne sie aus Umbrella Academy, aber Hello High Water und also die hat schon auch sehr große Sachen gemacht. Mhm. Aber wahrscheinlich jetzt eine von den Schauspielern, die man zwar optisch sofort erkennt, aber halt den Namen nicht parat hat. Ne? Und die spielt hier eben Rose. Und das ist die Ärztin, die in der Pathologie arbeitet. Und die sehen wir auch zu Beginn des Films, wie sie eine schwangere Frau, die bei der Geburt gestorben ist, dann abfotografiert und da Proben entnimmt und irgendwie auch ein bisschen mehr entnimmt. Plazenta und Co. Und was?
Nee, ich hab während des Films schon die ganze Zeit überlegt, wo ich das Gesicht herkenne und so. Und du hast recht. Die hat diese lesbische Beziehung und war verheiratet bei Umbrella Academy mit diesem gewalttätigen Farmer.
Ja.
Und hatte dann die Affäre mit, du weißt schon.
Mit Elliot Page?
Mit Elliot Page, richtig.
Ja.
Die war das. Krass, ja. Siehst du, konnte ich nicht zuordnen. Ich wusste auch, ich kenne
die. Ja, sie, aber das ist halt, sie hat eben so ein markantes Gesicht, total, dass man die sofort erkennt, aber dann ist es mit dem Namen so ein Ding und ja, mit der Zuordnung.
Vergessen nachzuschlagen, aber jetzt hast du mir die Augen geöffnet. Cool.
Ja, dann gibt es ja auch noch eine Frau, die, da komme ich gleich noch zu, die könnte man, glaube ich, auch noch kennen. Aber die beiden sind hier im Fokus und wichtig dabei ist eben, dass sie im gleichen Krankenhaus arbeiten und dass Celia eine kleine Tochter hat. Mit der ist sie auch sehr happy, lebt alleine. Wir erfahren auch, dass es keinen Vater dazu gibt, dass das eine künstliche Befruchtung war. Und erstmal ist soweit alles fein, bis auf die Tatsache, dass sie ja ziemlich überarbeitet ist. Wir sehen, dass sie halt sehr müde ist, weil der Job im Krankenhaus halt eine ziemlich anstrengende Nummer ist. Mhm. Rose hingegen auch sehr müde, aber primär, weil sie halt ihre komplette Energie und Zeit mit Arbeiten verbringt und da offensichtlich das eben bedingt durch diese Anfangsszene, wo sie Teile mitnimmt, die scheint noch zu Hause auch an Dingen zu forschen und drum zu experimentieren, von denen wir erstmal nichts wissen. Die ist aber sozial eher mit leichtem Gepäck unterwegs und ist halt, lebt ein recht isoliertes Leben und ist halt auch recht forsch oder, naja, sagen wir mal, eben wenig freundlich im Umgang mit den anderen Mitarbeitern.
Soziale Kompetenz eher auf deinem Level unterwegs, wollte ich sagen.
Ja. Da sind sie wieder, die guten Witze.
So, jetzt wurde die gerade als Autist diagnostiziert.
Sie wird vom richtigen Experten, wenn es darum geht.
Ich selber.
Was?
Nicht, mach weiter.
Ja, okay, gut. Das Problem von dem, was hier erzählt wird, geht damit los, als Celia einmal wieder mehr arbeiten muss, als sie ursprünglich geplant hatte und dadurch die Kleine bei der Nachbarin abgeben muss. Und jetzt war schon an dem Morgen, als sie aufgewacht sind, hat die Mutter schon festgestellt, dass die Kleine irgendwie Fieber hat und dass der nicht so gut geht. Und die Nachbarin, das ist aber ein eingespieltes Ding, die nimmt die wohl öfter, wenn sie mal irgendwie spontan arbeiten muss. Und währenddessen telefonieren die dann auch immer wieder und wir stellen fest, okay, das Fieber wird irgendwie nicht weniger. Das Problem geht dann aber los, als Celias Telefon ins Klo fällt. und sie dann nicht mehr erreichbar ist. Und in der Zwischenzeit nimmt nämlich die Krankheit von der Kleinen ziemlich Fahrt auf und das geht so weit, dass die ins Krankenhaus eingeliefert wird und stirbt. Und als dann die Mutter nach Hause kommt und erstmal den Zettel findet, dass sie eben ins Krankenhaus gegangen sind, weil sie nicht erreichen konnten, fährt sie natürlich wieder los, aber als sie dazu kommt, ist das Thema eben schon durch und die Kleine ist tot. Und weil das aber im gleichen Krankenhaus ist, da wo sie arbeitet, wird sie eben in die Pathologie gebracht und da kommt dann Rose zum Einsatz und die krallt sich den Leichnam, nimmt die mit nach Hause und ja, beginnt dort mit ihren Experimenten an dem kleinen Mädchen. Da kommt dann irgendwann die Mutter drauf, weil die stellt natürlich Nachforschungen an, nachdem die in dem Leichenschauhaus, wo die Kleine hingebracht werden sollte, nicht aufgefunden wird, geht die natürlich zurück ins Krankenhaus, versucht mit Rose zu sprechen, die versucht erst irgendwie von ihr wegzukommen und dem Kontakt aus dem Weg zu gehen. Irgendwann stellt sie sie halt direkt vor der Wohnung und erfährt, was los ist. Und dann gehen die beiden eine Art Pakt ein und beschließen halt dieses Experiment, was sie da, an dem sie da arbeitet, zusammen anzugehen. Und jetzt weiß ich gar nicht, also ja, es ist eigentlich die Prämisse und ich habe auch schon gesagt, dass es eine Frankenstein-Geschichte ist. Man kann schon erzählen, oder, was sie mit der Kleinen macht.
Würde ich schon sagen, ja.
Mhm. Ja, ne? Also Rose belebt die Kleine wieder. Und um das weiter so machen zu können, also um die Kleine am Leben zu erhalten, braucht sie aber Material von schwangeren Frauen. Da geht's halt um Zellregeneration und deswegen braucht sie das aus dem Gewebe von schwangeren Frauen. Wegen Föten und so weiter, das ist also alles medizinisch, die erklären da so ein bisschen was, aber im Grunde spielt es auch keine Rolle, sondern das ist halt nur klar, wir brauchen jetzt schwangere Frauen, die aber halt auch mit Blutgruppe und sämtlichen anderen Werten so übereinstimmen, dass wir das Material überhaupt brauchen können, um die Kleine weiter am Leben zu halten. Und da kommt dann eben noch eine Figur namens Emily Parker ins Spiel, die ist nämlich jetzt passend, hochschwanger und hat die gleiche Blutgruppe und alle anderen Werte passen auch. Also versuchen sie von der eben immer ein bisschen was abzuzwacken. Dann wird die unter einem Vorwand immer wieder ins Krankenhaus geholt, um sich der gleichen Untersuchung zu unterziehen. Und so können sie das Material verwenden. Die Dame wird von Breida Wool gespielt. Die kenne ich wiederum aus Unreal. Und ich glaube, Guess, du guckst Mr. Mercedes, ne?
Nee, hat Dave mal hier gebracht.
Ach, okay. Ja, da spielt sie auch eine durchgehende Rolle.
Habe ich nicht gesehen.
Ja, und ich glaube, bis hierhin kann man dann mit der Handlung erzählen, oder? Weil ich glaube, weiter würde definitiv verspoilert.
Hat Rose nicht auch probiert, schwanger zu werden? Scheint so ein bisschen das Motto von dem
Fantasy-Film. Naja, Rose wird schwanger und benutzt dann eben den Fötus, den sie dann selber rausholt.
Richtig.
Der sollte ja verwendet werden für diese Behandlung.
Aber genau. Es war von den 6 Filmen, die ich gesehen habe, habe ich jetzt von 3 Filmen mitbekommen, wo die Frau halt versucht, da irgendwie schwanger zu werden. Du hast gerade erzählt. Und
stimmt.
Hier, Andrea Riseborough ja auch.
Das war so der einzige, aber die Szene war tatsächlich der einzige Lacher irgendwie in dem Film, wie sie sich das Sperma besorgt quasi.
Ach so, ja.
Ich dachte, du meinst, wie sie sich das da rauspresst.
Nee, das
naja, ist, der einzige.
Das war ja dann kein Lacher mehr, das war der kleine Bügel.
Mhm. Da wurde es dann bitter.
Da gab es schon noch 3-4 andere Lacher im Kino, würde ich mal sagen.
Ja.
Der Vogelsong.
Ja, also ich meine, der Film ist jetzt natürlich nicht auf lustig angelegt.
Ja, aber ist jetzt auch, also...
Ist jetzt auch nicht krass blutig. Ich glaube, es geht auch eher um die, also so ein bisschen um so philosophische Themen bei dem Ganzen. Weißt du, mit diesem Tod und Wiederbeleben und was bleibt von dir übrig und was macht das alles aus und so. Ich glaube eher in so eine Richtung.
Ja, und wie weit gehst du?
Für jemanden, ja, und was, genau, was bist du bereit zu tun für diese Aktion, um irgendwie Leute am Leben zu erhalten? Und ja. Das ist anscheinend, laut Trivia Facts, ist das eine ansatzweise eine Nacherzählung von einem ecuadorianischen Film von 74. The Swamp of the Ravens heißt der. Da geht's wohl auch um Reanimation von Toten. Und da ja, haben sie sich wohl ansatzweise bedient, aber halt eben komplett anderes Setting und so weiter. Also nur sehr am Rande.
Aber hast du das Ende kommen sehen? Also diesen Turn, ohne jetzt zu spoilern.
Welchen Turn
naja,
meinst du?
Das, was sie am Anfang
was die Mutter
wird,
dann für Schritte unternimmt?
Was sie am Anfang gezeigt wird, dass das nochmal aufgegriffen wird.
Ob ich das hab kommen sehen? Ja. Naja, also die Szene vom Anfang, die vermisst du ja dann schon irgendwann im Verlauf des Films. Beziehungsweise, ich habe das am Anfang so verordnet, als hätten die damit halt eigentlich eher so das Setting aufgemacht, damit wir halt wissen, in was für einer Welt befinden wir uns. Ne? Es geht um Menschen, die Kinder zur Welt bringen und die Krankenschwester, die dafür zuständig ist. Weil ich dass dann die tatsächliche Situation später nochmal aufgegriffen wird, nee, das habe ich natürlich nicht kommen sehen. Weil du erkennst das ist ja alles so in der Unschärfe und nah gehalten, dass du die Leute nicht erkennst, die da beteiligt sind.
Ist richtig, aber wenn sich das so aufbaut, also ich saß dann auch da, also ich habe es auch nicht kommen sehen.
Es ist halt cool, weil du es anders wahrnimmst, weil du dir am Anfang wird die Szene halt fast aus der POV der schwangeren Frau erzählt und nachher siehst du das Ganze halt von außen und die Sachen kriegen eine andere Färbung dadurch.
Genau. Ja. Also das hat aber viel dafür getan, wie ich den Film gefunden habe. Also das hat die Szene hat es dann nochmal so ein bisschen. Mhm.
Ich fand den gut.
Ich auch, also ich hatte damit auch kein Problem.
Kein Problem.
Naja, also ich fand ihn auch gut. Also okay. Ich war gut unterhalten, aber wie gesagt, speziell das, weil ich dachte, okay, wenn man das halt vorher schon kommen sehen, dann hat man nicht diesen Schlag in den Magen, den man vielleicht noch gebraucht hat. Weil das ist dann ja doch schon relativ böse.
Was. Naja, klar. Ja. Gut, so viel mal zur Handlung. Regie Laura Moss, die auch das Drehbuch geschrieben hat, zusammen mit Brandon J. O'Brien, die hat in ihrer Vita tatsächlich mehr Production Design Credits, nämlich 14, ist jetzt zwar auch schon ihr 8. Regie-Credit, aber hat halt, also ist ihr erster Langfilm. Die hatte primär Kurzfilme und irgendwie von einer Serie mal eine Episode gemacht. Das ist ihr erster Langfilm. Und hatte in Sundance Premiere, was ich schon gesagt habe. Ne. Der ist jetzt gerade auf Festivaltour und Rated R, logisch. Weil hier werden Leute aufgeschnitten und gibt schon.
Aber ich glaube, er meint am Anfang, hat noch kein EU-Release-Date.
Stimmt, hat er gesagt, ja. Aber eben in den USA und anderen Kontinenten schon Festivals.
Da wird schon was kommen, weil bei uns stand ja dann Universal Club davor. Das war ja dann, also ich glaube, das war so die Weltkugel, wo dann Universal reingerollt ist. Also es war schon relativ großer.
Okay. Ja, gut, wenn der Universal schon als Verleih hat, dann wird der wahrscheinlich auch in Deutschland released.
Ja, aber bis jetzt gibt es ja noch keinen Start. Mhm.
Ja, das ist ja auch eher Programmkino. Also ist jetzt natürlich überhaupt kein Mainstream-Film. Aber ich finde eben, also gerade auch, was der bildsprachlich macht, finde ich stark. Finde, man sieht, dass die sich was dabei gedacht hat. Es gibt hier im Gegensatz jetzt zu eben vielen anderen Filmen, die wir auf dem Fantasy-Filmfest hatten, nicht diese Effekthascherei, dass die sich optische Spielereien überlegen, die irgendwie völlig sinnfrei sind. Hauptsache, sie sind drin, weißt du? So, ich finde sowas gibt's hier nicht. Und ja, wie ging's euch da?
Also was so Frankenstein, abgewandelte Frankenstein-Stories angeht, bin ich dann doch gespannt auf den neuen Lanthimos. Ich fand ihn nicht doll.
Ja, den haben wir jetzt noch nicht gesehen, deswegen finde ich, der funktioniert der Vergleich noch nicht. Ich bin auch sehr gespannt auf den. Aber das ist jetzt einfach, du sagst halt, den fandst du nicht doll.
Ja,
okay. Den fand ich nicht toll.
Weil du jetzt schon davon ausgehst, dass der Lanthimos-Film besser ist. Oder wieso hast du das in dem Kontext erwähnt?
Davon gehe ich aus und gehe davon aus, dass der auf jeden Fall die Thematik ein bisschen anders aufgreift und bei mir mehr punktet.
Ja, der wird halt auch definitiv ein Vielfaches von dem Budget haben, ne? Als wie jetzt dieser Film.
Ja, das
logischerweise
mag sein, aber weiß ich nicht.
Wird definitiv nicht für ein Appel und ein Ei gedreht und da ist ja auch eine sehr prominente Besetzung schon wieder dabei. Mhm. Ist halt Lanthimos, ne? Von Laura Moss haben wahrscheinlich noch nicht so viele Leute was gehört. Okay, aber Erik sagt,
ich fand den gut, aber mich triggert er halt auch so. Ich habe halt auch eine kleine Tochter. So. Mhm. Wie weit würde man dann halt da gehen? So, dass diese Frage stellt man sich, glaube ich, eher, als wenn man kein Kind hat.
Ja, so, also, bestimmt.
Also, aber gut, man wurde halt auch noch anders gecatcht mit der Mutter. Da gibt es ja auch noch diese Szene mit der Mutter, die an Parkinson erkrankt ist und so. Das ist dann... Ja. Das war dann schon ganz schön wild. So, also war dann auch so dieser Anführungsstrichen Gorm-Moment, den es dann halt mal gab, neben den Szenen der Pathologie. Aber es, also mich hat er halt gekriegt, weil er mich halt getriggert hat.
Klar, ja, über die Tochter.
Ja.
Okay, Dennis?
Ich fand den auch ganz gut. Also, der hat mich gut unterhalten. Ich fand die Idee gut, mochte die Darsteller schön inszeniert. Also auch von der Bildsprache her hat er mir echt gut gefallen. Also das war definitiv einer der guten Vertreter.
Ja.
Mochte ich gerne.
Ich fand auch, schauspielerisch fand ich das echt cool. Also Maren Ireland, wie sie halt diese sozial völlig inkompetente Ärztin spielt, die eigentlich super, nur für ihren Job existiert, die macht das echt gut. Und wie ging's dir mit Judy Reyes?
Mich meinst du jetzt?
Weil du,
ja, die fand ich schauspielerisch jetzt nicht so. Also stand schon im Schatten von Maren Ireland. Die fand ich stach schon mal vor aus der Riege an Leistung, aber die hat natürlich auch eine viel coolere Rolle gehabt und konnte natürlich glänzen mit dieser sozialen Inkompetenz und dann auch, wo er so an dieser einen Stelle meinte, so, ja, alles okay mit dir? Und sie so, wieso? Naja, weil du gerade lächelst und so. Und,
ihr Mitarbeiter,
ihr Kollege und überhaupt nicht drauf klarkam, dass sie gerade irgendwie gut gelaunt am Telefon scheint und das kann
auch
ja gar nicht
von. Als sie den Spaß wünscht, ne? Also das heißt, wir gehen jetzt irgendwie uns ein Spiel angucken, so, ja, you two have fun. Er völlig überfordert.
So, what the fuck?
Ist jetzt los. Ja, ganz geil.
Macht sie schon gut.
Mhm.
Ja, und da geht, Judy Reyes natürlich ein bisschen unter.
Ja. Ja, umso spannender dann finde ich mit dem Turn, den das dann eben nimmt, was Erik vorhin angesprochen hat, ne? Weil sie ja eigentlich eben relativ anständig daherkommt, während Rose halt voll so als Wissenschaftlerin völlig empathielos an so Lebewesen rangeht. Also, sie hat ja auch ein Schwein mal reanimiert, was dann eben zu Hause rumläuft. Das ist aber halt im Endeffekt auch nur da, damit sie die Daten sammeln kann.
Mhm.
Ja. Das Schwein. Mochte ich.
Mhm.
Das Kind nicht.
Muriel oder wie hieß das Schwein nochmal?
Doch, die Kleine fand ich auch echt süß.
Ja, aber die Kleine mochte das Schwein nicht.
Ach so, nee. Ja, ab einem gewissen Punkt nicht mehr. Okay. Ja, jetzt könnte ich Punkte vorlesen, wenn ihr wollt.
Jo.
6,1 gibt's auf IMDb. Metascore ist bei 77. Das ist stark und Letterboxd 3,4. Und Guess fängt an.
7,5.
Mhm.
Ich glaube, ich sag sogar eine 8.
Mhm.
Ich sag 7,5.
Mhm. 7,5 ist richtig. Siehste, bombig erklärt das Ding hier. Mhm. Läuft.
Wie viel von Erik?
8. 8, sagt er.
Geil. Finde ihn gut. Ja, ich habe auch noch mit 8 7 geliebäugelt. 7 von Dennis, cool.
Jetzt du?
Nehme mich an, gut. 5,5.
Ja, das geht ja noch. Hätte schlimmer sein können.
Ist ein okay. Ist für mich wahrscheinlich ein okay.
Uiuiui.
Und da hätte ich mich nach dem Kino aber verschätzt. Hast du ja noch gefragt, wie ich glaube, wie du den Film fandest. Ich so, 7 wird er wohl schon gegeben haben.
Ach so. Siehste, und weißt du, was geil ist? Ich habe dich nach dem Kino auf 6 geschätzt.
Ja, runtergegangen, von Dennis Meinung. Warum? Du saßt doch direkt neben mir. Du hast die Vibes gespürt.
War ein Bauchgefühl. Einfach, ich war der Meinung, das hat gar nichts damit zu tun. Einfach rein inhaltlich. Ich war der Meinung, das ist ein Stoff, mit dem du nicht so wirklich anknüpfen kannst.
Frankenstein, 9 Punkte.
Es ist ja scheinbar für dich nicht die Frankenstein-Geschichte, die du haben möchtest, wenn du dich jetzt schon, also wenn du den mit einem ungesehenen Lanthimos-Film vergleichst.
Nee.
Naja, weil die Leichenteile nicht rangenäht, sondern püriert wurden.
Ja. Ich meine schon, der Vergleich kriegen gerade auf den Frankenstein, den ich gesehen habe, also nicht auf den zukünftigen. Aber warum kann man sich nicht auf Filme freuen, die noch kommen? Also
natürlich kannst du dich auf einen Film freuen, nur den zum Vergleich herzuziehen.
Ich ziehe ihn als Vergleich her, weil ich den halt nicht doll fand. Deswegen sage ich, ich freue mich halt mehr auf einen, der halt eine ähnliche Thematik behandelt demnächst so.
Naja gut, aber hierfür hast du ja auch ein Kinoticket gekauft. Ist ja auch egal. Es geht ja nur darum, dass ich dich anscheinend ziemlich gut eingeschätzt habe, weil ich bin davon ausgegangen, dass du hier irgendwo bei 6 Punkten bist und 5,5 ist ja nah dran.
Mhm.
Oder? Weil, was meintest du? 7,5 oder so?
Ich glaube 7,5 irgendwie sowas hätte ich geraten.
Was zur Hölle?
Tja.
Okay. Ja, er ist davon ausgegangen, dass du den gut findest. Deswegen ist schon spannend.
Na gut, was wir denn nicht vorher geraten haben.
Mhm.
Das stimmt.
Ja, stimmt. Hätte ich nämlich gewonnen, das Ding. Und so ist es Dennis geworden.
Yay.
Der hat nämlich jetzt mit einem halben Miesen hier gerockt. Erik und ich sind bei 1 gelandet und Guess bei 1,5.
Reife Leistung, Azubi.
Yes.
Glückwunsch. Ja, mhm. Siehst du. Einmal Erik im Lostopf, einmal Dennis.
Schön.
Mhm.
Ist doch schön.
12 Filme habe ich jetzt gesehen.
Sag mal die Quote.
5,75 ist der Durchschnitt.
Also ach, hast du schon ausgerechnet?
Ja, ja.
Das ist ja gar nicht mal gut.
Nee, das ist gar nicht mal so gut. Ich weiß nicht, ich habe ja jetzt einen noch nicht behandelt. Soll ich da noch ein paar Worte zu sagen oder seid ihr auf heißen Kohlen?
Da würde ich mich dann aber ausklinken. Weil ich
muss, Erik muss los, ich ja. Muss los.
Interessiert dich nicht oder was?
Na doch, es interessiert mich schon, aber dann muss ich
mir scheißegal, war, ob der jetzt noch eine Rezension bringt und 20 Mühe gegeben hat und die Sachen rausgeschrieben hat.
Kann er ja, aber ich muss los.
Ja, 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 ja. Ist okay, verpiss dich.
Ja, fang an, dann klinke ich mir einfach aus. Dann zieht mich da jetzt gestern.
Im Ernst, machen wir es so, okay?
Können wir machen.
Wie ihr wollt, dann verabschieden wir Erik. Tschüss. Und Dennis spricht noch über welchen Film?
Wie ich jetzt gelernt habe, ist es tatsächlich Farang, weil das ein so. Thailändisches Wort ist.
Doch nicht Farang.
Nee, aber da es ein französischer Film ist, hätte ich es jetzt Farang genannt, weil es im Film auch von den Franzosen so gesagt wird, aber Farang wäre das richtige Wort. Das ist ein, der Titel ist quasi das thailändische ein abschätziges Wort für Westeuropäer.
Mhm.
Also wie Whitey, nur für Europäer. So. Und der ist aus dem Jahr 2023, also auch ganz frisch. Und Regie ist Xavier Jean. Den kennen Genre-Fans aus dem Film Frontier. Mhm. Und zwar aus dem richtigen, nicht den Klumpen, den wir da jetzt gesehen haben.
Aber natürlich, ja, weil der andere so ein Highlight war.
Das ist, weiß ich nicht.
Weißt du doch.
Ich kenne ihn ja nicht.
Ach so, ja, dann viel Spaß.
Stimmt, so
war das. Oder zum Beispiel aus dem Hitman-Film, den hat er auch gemacht.
Juhu. Der war groß.
Der war tippig
groß.
Ja. Citizen Kane unter den Actionfilmen.
Große Scheiße, ja.
Ja.
Ja, das Ding geht 99 Minuten und das hat sein R-Rating auch mal verdient, denn hier hat man als Publikum dann auch mal das bekommen, was man beim Fantasy Filmfest eigentlich haben will.
Gewalt, oder was?
Gewalt. Gewalt. Genau. Da waren auch ein paar Momente in dem Film, wo das Publikum laut gejubelt hat. So, also da waren schon ein paar nette Sachen dabei. Das ist erstmal, bevor ich jetzt zur Story gehe, ist es ein Martial Arts Film. Mhm. Also so Richtung, keine Ahnung, The Protector oder so. Es gibt einen Schicksalsschlag in der Familie und er geht auf Mission. So, wir sind unterwegs mit Sam, wie auch immer man ihn nennen will. Er wird hier oftmals Sam genannt. Der wird gespielt von Nassim Lies. Den kennen Van Damme-Fans aus The Last Mercenary. Ansonsten kannte ich keinen Film von dem, wo der mitgespielt hat. Und der wird am Anfang des Films aus dem Gefängnis entlassen und fängt dann an, auf dem Bau einen Job an. Da er wohl früher als Drogenkurier gearbeitet hat, will ihn aber sein alter Arbeitgeber nicht so ganz fallen lassen und schickt ihm immer seinen Bruder und so einen Henchman vorbei, die ihn dann zwingen sollen, wieder zu arbeiten. Aber er weigert sich und rennt dann weg und rennt auf so eine Baustelle. Und da greift ihn dann der Bruder von dem Drogenboss an. Und in dem Handgemenge fällt der Bruder vom Dach und stirbt. Und so muss Sam dann nach dieser Auseinandersetzung das Land verlassen und flieht aus Frankreich nach Thailand. Und dann gibt's einen Zeitsprung von 5 Jahren und wir sehen, dass er da einen Job im Hotel hat, arbeitet so ein bisschen, holt die Gäste vom Flughafen ab und holt ihr Gepäck ab, oder bringt das vom Flugzeug durch den Zoll halt und ja, und hat auch eine Frau, das ist Mia, und eine Tochter, eine gemeinsame. Und die wohnen in so einer kleinen Hütte und seine Frau arbeitet in einer Strandbar. Er verdient sich aber nebenbei, weil sie sich gerne einen Lebenstraum erfüllen möchte, eine eigene Strandbar zu haben, hat sich da auch schon ein Grundstück ausgeguckt, geht er nebenbei, nimmt er noch an so halb illegalen Boxkämpfen teil, die auch nicht immer ganz sauber laufen, weil wir sehen am Anfang, dass er den ersten Kampf deutlich gewinnt und beim zweiten dann freiwillig zu Boden geht.
Aber sag mal, wir haben ja den Trailer gesehen, ne? Also wenn das der ist, von dem ich glaube, dass das ist, ist das Ding, wo er dann auch irgendwann mit der Billardkugel in der Hand, ja. Das war doch Muay Thai, oder nicht?
Ja, aber er ist eigentlich Boxer. Er hat wohl da ein bisschen dazugelernt. Also man sieht ganz am Anfang des Films, wie er in einem Boxstallstudio ist. Der kämpft, Muay Thai würde ich es nicht nennen, da fehlen ihm ein bisschen viele Ellbogen für. Der kämpft so alles so ein bisschen.
Okay, ja, weil einer der Shots im Trailer ist ja schon auch, wie dem einen Typ das Knie ins Gesicht zieht. Ja.
Also da ist von allem so ein bisschen bei, kommt er vom Boxen.
Mhm.
Ja. Ja. Und dann haben sie das Geld dann zusammen, sie haben auch schon eine Anzahlung geleistet, sitzen dann beim Amt und wollen das Grundstück final buchen oder klar machen, wo seine Frau dann die Strandbar bauen kann.
Mhm.
Und erfahren dann, ja, das wurde von einem anderen lokalen Geschäftsmann in Anführungszeichen gekauft und der hat mehr geboten, deswegen kriegt ihr das nicht.
Okay.
Ja, und über den Chef seiner Frau, dem diese andere Bar gehört, der soll ihn dann mit eben jenem Gangster zusammenbringen. Das ist Naran. Der wird gespielt von Olivier Gourmet. Den kennt man aus dem Public Enemy Number One mit Vincent Cassel.
Geiler Film.
Ja. Ist auch eine geile Rolle hier, der Typ. Also macht er echt geil. Und der sagt dann, du, pass auf. Mir wurde damals als junger Mann hier in Thailand eine Chance von einem anderen gegeben. Ich gebe dir eine. Wenn du ein Gepäckstück durch den Zoll schleust mit Drogen drin für mich, dann ist das Grundstück euers. Ja. Eigentlich will er das nicht machen, aber nach lässt sich dann doch überreden, schleust dann den Koffer am Zoll vorbei und in dem Moment, wo er in der Zollzone ist, stürmen Polizisten von allen Seiten auf die zu. Und das, der ganze Coup geht halt schief, der Koffer bleibt da liegen. Und als er nachts wieder zu seiner Frau nach Hause kommt, nachdem er vor der Polizei geflohen ist, steht der Gangster Naran da, tötet seine Frau und entführt seine Tochter. Und so ist Sam dann auf der Suche nach seiner Tochter und taucht dabei in die Unterwelt von Bangkok ein, wo von Kinderprostitution bis Menschenhandel so ziemlich alles dabei ist, und prügelt sich halt durch die Schergen von dem Gangsterboss, um seine Tochter zu finden. Ja, und das Ganze geht relativ derbe zur Sache.
Klingt gut.
Ja. Ist ein nettes Teil, ein schöner Kloppfilm, der hat auch wirklich Spaß gemacht, der lief, glaube ich, um 20 Uhr, das war so ein Crowdpleaser, weil, wie gesagt, dann wurde mal irgendeinem der Kopf mit einer Schrotflinte komplett weggeschossen, da war natürlich das Publikum, hey, und alle waren am Jubeln.
Die Gorhans.
Ja. Und ja, die Kämpfe haben sie auch ganz geil inszeniert, man hätte das vielleicht vor 5 bis 10 Jahren cooler gefunden, also wenn dann so ein Typ auf den Boden geschlagen wird und die Kamera dreht sich so mit auf den Boden, ist wirkungsvoll, haben wir aber auch schon 500.000 Mal jetzt gesehen. Also der macht nichts Neues, aber das, was er macht, macht er halt gut. So, also wenn man mal Bock hat auf so einen Racheklopper in Thailand, dann kannst du dir den super angucken. Der Hauptdarsteller macht das, ist eine Maschine, also der macht das gut. Mhm. Schön blutig.
Ich habe auch nach dem Trailer, dachte ich auch, wie hieß der Typ, der Gangs of London gemacht hat?
Ja.
Der von The Raid.
Ja. Mhm. Dass das so ein bisschen seinen Style hat. Also ja, dieses bildsprachliche, ne, dass du kriegst einen Tritt irgendwie in die Seite und die Kamera geht so mit, weißt du?
Ja, also die Idee ist auf jeden Fall da, dass das so ein bisschen so wirken soll.
Okay. Ja, aber klingt schon unterhaltsam.
Ja, war ein cooles Ding, den habe ich ja eigentlich
Garrett
nur
Evans.
Genau.
Ja, danke.
Den habe ich ja eigentlich nur aus Versehen gesehen, weil ich eine 2-stündige Pause zwischen 2 anderen Tickets hatte und habe mir den so angeguckt, und das war eine gute Entscheidung, weil der hat das auch nochmal echt aufgelockert. Und danach kam ja Night of the Hunted, den ich ja, wie ihr eben gehört habt, nicht so dolle fand. Deswegen war das hier an dem Tag echt schon so ein, ach, es geht doch.
Okay, der hat den Schnitt also ein bisschen nach oben gezogen, ja?
Ja.
Schön.
Ja, also bei IMDb eine 6,6 von den Usern und bei Letterboxd eine 3,4. Kriegt von mir eine 6,5. Ist ein nettes Ding.
6,5.
Cool. Ja.
Auch wenn ich nicht weiß, ob er bei mir auch bei diesem Mauern 6,5 landet, habe ich ihm immer auf die Watchliste geschoben. Also mich hast du.
Ich will den auch sehen.
Könnte sein, dass der auch irgendwie besser rauskommt bei euch oder vielleicht bei mir auch, wenn ich den nochmal sehe.
Blutige Martial Arts Action.
Ja, ist halt 0815. Also du kriegst da nichts, was du nicht schon kennst.
Ja, das ist einfach nur ein Punisher-Szenario, ja, halt jetzt mit so einem.
Da hast du hier 100 Minuten ein bisschen was für Klopperei, ein bisschen was fürs Herz, wenn seine Frau stirbt, und ach, dann ist dann halt so. Und dann Rachefeldzug durch Bangkok und fertig. So, das hat man alles schon 100 Mal gesehen. Mhm. Aber das ist ein solides Ding.
Cool, cool.
Kann ich empfehlen.
Fein für mich.
Für sehr Fans schön. Von Inne Fresse.
Ja, geil. Ja, Mensch, dann sind wir etwa durch mit dem Fantasy-Filmfest-Kram, oder?
Jetzt sind wir durch mit Fantasy-Filmfest.
Und ja, dann müssen wir uns natürlich ausführlich bei Dennis bedanken, dass du jetzt hier bei den ganzen letzten Episoden mitgemacht hast.
Sehr, sehr cool.
Dass du hier warst und mit uns im Kino und. Das war cool.
Ja, hat Spaß gemacht.
War sehr fleißig.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Ja, sehr, sehr gerne.
Jederzeit.
Nächstes Mal suchen wir uns vielleicht ein Festival aus, wo wir dem ein bisschen eine bessere Quote haben. Als deine 5, genau. Irgendwas.
5,75 ist echt schwach, aber ich habe ja gestern schon erzählt, ich habe ja mal die Fantasy Filmfest Filme bei Letterboxd nach Rating sortiert und ich habe schon eher so im unteren Drittel viel gesehen und im oberen fehlt echt eine Menge.
Ja, wenn du mich fragst, geschieht ihm recht.
Aber das geht uns ja scheinbar genauso. Also
so ein Durchschnitt.
Wir haben uns echt für die Gurkenfilme entschieden. Ach so, ja.
Ja, aber man muss auch sagen, im oberen Drittel waren auch viele von den Kurzfilmen.
Ach so.
Die werden ja immer etwas gnädiger bewertet, weil sie halt sich nicht so ziehen können.
Wann lief denn die Kurzfilme?
Sonntag.
Das einen haben wir gesehen beim Vormeröffnungsfilm.
Okay, ja. Der war ja außerplanmäßig.
Ja, die Shorties waren, glaube ich, Sonntag um 12.30 Uhr oder so.
Ach, stimmt, ja, die zeigen sie ja so nacheinander weg. Mhm.
Ja, die laufen ja auch im Block.
Ja. Ist ja, weil das haben sie, das war früher schon auch mal so, ne? Oder nee, das war bei der Genre Nahe, das war gar nicht beim Fantasy Filmfest, dass die dann vor jedem Film eigentlich noch irgendeinen Kurzfilm gezeigt haben.
Es gibt aber in Berlin auch ein Kurzfilmfestival, glaube ich, was hier regelmäßig stattfindet. Es gibt
einige Kurzfilmfestivals in Berlin, ja.
Also ich weiß, dass die in den York-Kinos hatten die mal, hatten die, glaube ich, einmal pro Jahr hatten die auch so einen Kurzfilm, so eine Geschichte über mehrere Tage.
Ja. Klar, gibt's auch. Gibt auch ein Pornofilmfestival und. Also.
Da gehen wir nächstes Mal hin, wa?
Ja.
Ja, mal gucken, wie da die Quote ist. Kannst du gleich ausrechnen.
Ja. Juhu.
Okay. Na dann, Dennis, willst du noch was loswerden?
Nö. Alles gut.
Guess?
Nö.
Na dann, tschüss.
Outro. Tschüss.
Bewegt Bild Banausen.